Ja, der Christian hier aus dem Off. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge jetzt startet. Es tut mir leid, aber unser Aufnahmeprogramm hat uns im Stich gelassen, sowohl bei Lennox und sowohl bei mir. Irgendwas hat nicht funktioniert. Wir wissen nicht genau, woran es gelegen hat. Wir wissen aber, dass wir beim nächsten Mal ein ganz anderes Aufnahmeprogramm nehmen werden, weil das hat uns komplett im Stich gelassen und das hat jetzt sehr, sehr viel Arbeit gekostet, diese Folge zu schneiden. Deswegen kommt ihr auch heute so spät raus, was mir sehr, sehr leid tut. Aber das ist nochmal, manchmal ist das halt so die Tücken der Technik, wie man so schön sagt. Und es gibt ja Gott sei Dank auch andere Podcasts, denen es genauso geht. Also darf uns das auch mal passieren. Wir haben die Folge so gut wie möglich geschnitten. Wir haben versucht, ja, es so gut wie möglich zu reparieren und zu kitten. Aber ihr werdet es merken. Es wird mal sein, dass man eine Tonspur überlagert. Es wird sein, dass auf einmal ein ganz anderes Thema angesprochen wird. Das ist nichts anderes. Da haben wir einfach die Tonspur 1 mit der Tonspur 2 verknüpft, weil einfach das Programm dann zu Ende war. Denn wir haben dann mit Zoom aufgenommen. Und nach einer Stunde bricht Zoom einfach ab. Ja, und dann musst du neu aufspielen sozusagen wieder und wieder neu aufnehmen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das hat uns viel Arbeit gekostet, viel Nerven. Wir haben natürlich viel gelacht, aber wir wollen euch ja einen guten Podcast liefern. Seht's uns bitte nach für diese Folge, wenn sie jetzt nicht so gut ist und die Qualität auch nicht hat, die sie sonst immer hat. Nächsten Monat nehmen wir mit einem anderen Programm auf. Wir haben da schon eine Idee, mit was wir aufnehmen und seht's uns nach. Aber jetzt starten wir in die Folge rein. Viel Spaß beim Zuhören von den Sirenen.
Varys the Light, der Millennium Podcast. Jeden Monat besprechen Lennox Leder und Christian eine neue Episode der Erfolgsserie Millennium aus der Feder von Akte X-Schöpfer Chris Carter. Reist mit uns durch eine mysteriöse Welt voller Verschwörungen, Geheimnisse, dunkle Mythen und okkulte Rätsel. Und immer wieder fragen wir uns, where is the light?
Hallo zu Where is the Light, dem Millennium Podcast. Hallo Lennox.
Hallo Christian, grüß dich.
Grüß dich. Ja, das ist ja schon fast eine Ewigkeit her, Dekaden her, wo wir das letzte Mal gesprochen haben.
Ja, ich glaube, die Sirenen haben dafür gesorgt, dass du krank warst.
Oh ja, die haben wirklich dafür gesorgt, ja. Definitiv. Ach ja, schön, dass wir wieder ein bisschen quatschen können.
Ja.
Ja, war ja so viel bei mir. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir so war. Ja, auf jeden Fall Pfeilfest, ja. Das war ja für mich ja wirklich so ein Reinfall. So ein absoluter Reinfall. Leider, es wurde ja abgesagt und war ja dann trotzdem in den USA gewesen, habe dann ja so ein bisschen Florida besucht, war dann sozusagen aus dem mittleren Westen dann rüber so ein bisschen in den unteren Osten gegangen und ja, habe dann mir dann bei 30 Grad ja, die Sonne auf dem Bauch brutzeln lassen.
Okay.
Und bei dir so?
Ja, ich war auf dem Weekend of Hell. Das war so Ende August. Im Prinzip 4 Wochen vorher war das Weekend of Horrors.
Ja.
Diese ganzen Horror-Conventions jetzt. Ich hatte keinen Stand, allerdings hatte ich mich mal
Okay.
verabredet mit Leuten, weißt du? Ja, ich wollte halt wirklich mir mal Panels reinziehen und so. Ich wollte wirklich mal so, gerade bei so, also ich bin da mal ganz ehrlich, also sowas wie, ich mag ja die FatCon, ne? Ich finde das richtig cool. Da haben wir uns ja auch kennengelernt damals und
Ja,
so. Ich werde jetzt auch
genau.
auf der MagicCon, die auch wieder in Bonn ist, werde ich auch da sein. Da werde ich tatsächlich mit Stand sein. Hänge ich mich wieder an Stand dran, bin da wieder, wenn du da hochläufst, auf der Empore. 26.09. ist das bis 28.09. Aber
Ja, ist ja
ich
schon
muss ja
bald.
ehrlich sagen, ja, es ist jetzt eine gute Woche oder so, ne? Das ist krass. Ich muss mal anfangen zu packen dann irgendwie. Nee, und das ist auch alles geil, aber da bin ich auch tatsächlich gerne Händler oder da habe ich aber beim letzten Mal auf der FedCon hatte ich ja so einen Vortrag und so, ne, so ein Workshop und so, wie man so Ausschreibungen gewinnt und so. Finde ich alles cool, aber bei so Horror, das ist ja wirklich das, wo mein Herz
Ja.
schlägt, da war ich auch wirklich gerne mal Fanboy. Da habe ich das immer so ein bisschen bereut, dass ich einen Stand hatte. Das war schon im Europapark so auf der Horrorcon jetzt Anfang des Jahres Ostern. Da habe ich immer gedacht, Mensch, ich würde super gerne mal die Leute, die da sind, mir mal die Panels anhören und so, ne? Aber du musstest halt immer am Stand sein. Jetzt beim Weekend of Horrors und beim Weekend of Hell habe ich jetzt gesagt, nee, komm, ich bin ja jetzt wirklich Gast, ne? Bin ja jetzt Besucher. Und ich bin jetzt Besucher und das war richtig cool und so. Und dann habe ich mich halt einfach ganz klassisch, wie man das so macht, wie das Programm ausgedruckt oder auf dem Handy geguckt, ne? Und habe mir halt so reingezogen, wer da so was erzählt hat. Und das war einfach mega cool. Zum Beispiel war auf dem Weekend of Hell, jetzt war hier der Kostas Mandalore, das ist so ein, der spielt in den mittleren Saw-Filmen, spielt er einen, der spielt den Sohn von Jigsaw, von dem Killer. Der spielt da so einen Detective in Saw, ich glaube, es hat in Saw 4 angefangen, Saw 4 und 5 oder so, spielt ja so eine Bad-Guy-Hauptrolle. Und das ist ein total cooler Typ und so. Und den habe ich auch schon kurz mit dem tatsächlich gequatscht auf dem Weekend, nicht auf der Horrorcon im Europapark, habe ich mir kurz mit dem so geredet, weil da war an dem Tag nicht so viel los und voll nett. Und da habe ich jetzt mal ein Panel von dem gesehen und der Typ ist einfach mega, mega, mega cool und mega unterhaltsam. Und das hat richtig Spaß gemacht, ne? Der hat halt auch, wenn du so eine Frage gestellt hast, weißt du, da haben dann lauter so Leute gefragt, ja, was war denn deine Lieblingsfalle in den Saw-Filmen oder so? Und er so, ja, ich fand die und die Falle cool. Und dann kam aber danach, ja, und was war denn deine Lieblingsfalle? Weißt du, der hat dann immer so die Fans mit einbezogen und so. Und das war richtig cool. Und ja, das war irgendwie nett. Dann waren hier einer von den aus dem Screamcast da und so. Also, wie gesagt, du hörst schon, ich hatte richtig Bock, einfach da rumzulaufen und einfach mir das anzuhören und dann, klar, und da auch so ein bisschen Stände gucken und was es gibt an Blu-Rays und so. Das war, was ich so gemacht habe. Aber es gibt ja Instagram und deswegen haben mich einige Leute halt angesprochen und meinte, hey, bist du, wenn du da bist, kannst du mir Baby Witch mitbringen oder so, ne? Und so habe ich halt so einen Rucksack gehabt mit, wie so ein Bauchladen, weißt du, so mit für ein paar Leute halt, die sich vorher gemeldet hatten.
Okay.
Und den habe ich dann halt so Bücher signiert und so. Super. Das war, deswegen war cool, hat Spaß gemacht. Ne?
So genau. Ein paar Goodies mitgebracht sozusagen, schön.
Ja, ja, genau, genau. Ja, und ansonsten ist tatsächlich, ich habe es echt, irgendwie bin ich gerade so, es ist halt auch diese Urlaubszeit und so, ich komme irgendwie nicht richtig zum Posten, wie man irgendwie sieht. Es ist nämlich ein neues Buch von mir raus, und zwar eine Kurzgeschichtensammlung, wo ich wieder eine Geschichte untergebracht habe. Und die Geschichte heißt X oder X und das Buch heißt Mystische Gewässer. Das heißt, es geht alles, was irgendwie mit Wasser zu tun hat, wo halt irgendwas Übersinnliches passiert. Und ich hatte halt damals immer so gedacht, Mystische Gewässer aus dem Shadowdex Verlag, das ist derselbe Verlag, der die 13 urbanen Legenden, wo ich die Feuerkutsche geschrieben habe, rausgebracht habe. Ich werde das auch mitnehmen auf die MagicCon. Ich habe es noch nicht gepostet, aber ich habe auch das Foto schon gemacht, weil irgendwie geht bei mir alles drunter und drüber gerade. Ich werde es mitnehmen und ich habe halt damals gedacht, mit Wasser, so Horror, Grusel mit Wasser ist doch geil. Und meine erste Idee war, bestimmt, das wären alles so Loch Ness-Monster-Geschichten, weißt du? Es gibt einen See und da ist ein Monster drin oder so. Und ich habe halt von vornherein was gesucht, was komplett anders ist. Und bei uns in Erftstadt war halt vor 3 Jahren, war das jetzt glaube ich schon her, gab es halt mal Hochwasser. Es war halt nicht so medial wichtig wie im Ahrtal, weil bei uns gab es auch nicht Tote. Also es gab tote Tiere, es gab tote Pferde und alles mögliche, aber keine toten Menschen zum Glück. Aber es gab halt Häuser, die sind in so eine Kiesgrube reingestürzt und so, weil die komplett unterspült waren. Das war richtig krass. Und ich habe halt so auch so ein Hochwasser mitbekommen. Also wo plötzlich erst sind die Polizeihubschrauber, dann sind es irgendwann die Militärhubschrauber, weißt du, richtig krass und du denkst, okay, was geht hier ab? Ich hatte halt Wahnsinnsglück, ne? Also mein Keller war nicht mal ein bisschen Wasser, es war richtig gut, aber das hat mich immer so beeindruckt halt, oder, ne, und ich dachte, als dann kam Mystische Gewässer, ich dachte, aber Wasser macht doch was mit Hochwasser, deswegen ist X eine Hochwasser-Story, ne, also es ist halt was komplett anderes als das Loch Ness-Monster. Ich bin sehr stolz drauf, es ist eine coole Geschichte und wie gesagt, ich muss da auch mal was zu posten, aber ja,
okay.
Die ist jetzt halt raus seit 10 Tagen oder so. Gibt es das Buch.
Ja. Das ist auch wieder so wieder eine Anthologie, ne? So wieder, wieder.
Das ist eine Anthologie, ganz genau. Und zwar wieder so eine Geschichte, genau. Weißt du, super, super viele Einreichungen. Also, ne, Sachen, mach was mit. wir können es in die Shownotes packen. Und das ist halt jetzt raus. Und eigentlich hätte ich jetzt ohne Ende Werbung für machen müssen, aber irgendwie, ja, ist irgendwie so diese Ferienzeit und deswegen habe ich es nicht. Aber ja, ist halt was
Neues raus. Das ist, glaube ich, normal. Genau. Ja, genau. Also bei mir war es ja auch so, ich hatte ja eine, kann man ja auch hier ganz offen sagen, ich hatte ja wirklich eine Sommergrippe gehabt und da ging gar nichts bei mir. Also wir waren sogar so weit, dass wir Nico nachts ins Krankenhaus fahren mussten, weil es nicht mehr anders ging. Ja, und an dem Tag, wo wir wollten aufnehmen, da hätte ich, glaube ich, noch nicht mal meinen Namen mehr rausbekommen. Aber ich war so vom Kopf her nicht mehr bei der Sache. Das ist also komplett Matsche im Kopf. Das hätte nichts mehr gebracht. Und dann war ja auch dann noch unsere Reise, hatte noch kurz bevor gestanden nach Minnesota, die ja dann umgebucht wurde auf Florida, was ja nichts Schlimmes eigentlich ist. Aber ist halt schade, denn es war ja einiges geplant eigentlich für die, jetzt wollte ich schon sagen, für die FedCon.
Ja, Pfeilfest.
Fürs Pfeilfest, genau. Und es war geplant, ein Meet and Greet mit Chris Carter. Es war bezahlt schon, also das war richtig teuer. Ich habe alles zurückbekommen, also alles gut. Also, die waren wirklich sehr schnell mit dem Zurückbezahlen. Fototermin mit Nicolas Lia und mit Mitch Pelleggi, also einmal mit dem FBI-Direktor und einmal mit dem kleinen Bösewicht aus Akte X. Es war auch Deutsche da, unter anderem jemanden, den ich auch noch mal schnell kontaktieren muss. Ich gehe davon aus, dass er auch die Folge hört, was ich Marco oder Marc, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Der ist gerade 20 Kilometer von mir weg, hier in Mannheim wohnt er. Und der ist jetzt auch gerade, hat umgebucht, der ist nämlich gerade in Kanada unterwegs und unter anderem auch bei den Akte X Drehorten schaut er sich die an. Ich sehe das gerade mal so schön bei Instagram. Und vielleicht kriegen wir da auch noch dazu, dass er vielleicht hier beim Podcast mal reinschneit, weil der war 2023 dabei, also beim Pfeilfest. Das war immer also jemand, der mal erzählen kann, wie so ein Pfeilfest ist, weil ich gehe davon aus, das war es mit dem Pfeilfest, weil die haben, was ich so jetzt gelesen habe im Social-Media-Bereich, die haben kein Geld zusammenbekommen. Das ist ja nicht so wie bei der FedCon, dass da irgendeine Firma hinten dran steht oder so, oder ein Unternehmen, sondern das sind alles Privatleute, die das komplett stemmen. Und da war einfach nicht genug Geld zusammengekommen. Und ich kann das verstehen, bevor man dann vielleicht da irgendwie sich da finanziell komplett ruiniert, weil das geht ja in den USA sehr schnell, sagt man das lieber halt ab, was sehr, sehr schade ist. Und es hat mir auch wehgetan, muss ich ganz
ehrlich sagen. Ja, aber Chris Carter.
Wie ihr gerade eben gehört habt, liebe Leute, hat es bei uns kurz technische Probleme gegeben. Wir nehmen ja über Teamspeak auf. Keine Ahnung, woran das lag. Jetzt sind wir bei Zoom gelandet,
was da jetzt weitergeht. Ich komme mir vor wie bei Corona, weißt du, wo man jetzt irgendwie, wir müssen jetzt irgendwie ein Online-Meeting machen und von der Plattform zu der. Und mittlerweile gibt es ja Skype schon gar nicht mehr.
Flashback.
Ja, genau. Und Skype gibt es schon gar nicht mehr. Ist alles total verwirrend jetzt. Okay, wir sind jetzt eigentlich zurück.
Richtig, und das gibt's gar nicht mehr, stimmt. Na,
jetzt ist jetzt Teams. im Prinzip, ich weiß gar nicht, wo wir genau waren, Teams. Aber wir waren eigentlich da.
Zoom.
Nein, ich meine, Skype ist jetzt Teams, meine ich. Zoom ist ja.
Ja, genau, wir waren.
Genau.
ja, irgendwie so, ja, genau.
Vorgespräch sind wir eigentlich.
Gewesen.
Wir reden gerade gleichzeitig
irgendwie.
Das ist irgendwie ganz verwirrend. Irgendwie ist das ja anders hier bei Zoom als bei Teamspeak, egal. Ja.
Okay. wir waren irgendwie, bei Pfeilfest und jetzt könnten wir eigentlich in die Folge einsteigen.
Ja, komm, jetzt steigen wir einfach in die Folge ein. Zack, sie heißt Sirenen. Genau.
Steigen wir die Folge ein. Sirenen, ja, genau. Ja, Lennox, da würde ich noch sagen, die Stimme der Verführung, wie man natürlich in Deutsch sagt, statt Siren, also wahrscheinlich Siren wahrscheinlich im Englischen, ist die laufende Nummer 39, schauen wir gerade so ein paar Fakten raus.
Ja.
Ja, zum Beispiel die US-Ausstrahlung, die war am 20.03.1998 auf Fox, wie immer, der Hauscenter von Akte X und von Millennium. Und bei Deutschland war es ja nicht anders, da war das Ganze ja auf ProSieben damals ja ausgestrahlt worden. Da am 3.7.2000, da haben wir das Millennium sogar schon überschritten. Was haben wir das letztes Mal sogar schon überschritten?
Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon, ne? Wo wir gesagt haben, was ein Schwachsinn, ne? Es ist irgendwie total.
Irgendwie durch, genau. Und ich habe nur die US-Einschaltquoten wieder finden können. Das waren in Amerika 5,8 Millionen Zuschauer. Also wie immer, es pendelt sich so bei knapp 6 Millionen ein. Und die Autoren der Folge waren Glenn Morgan und James Wong. Und der Regisseur war Alan Coulter oder Coulter, ich weiß gar nicht, wie
das
richtig
ausgesprochen wird. Oder so. Das ist der Typ, der die Hundefolge gemacht hat, Beware the Dogs und The Pest House. Diese Urban Legend Folge. Ah, ja. Und das waren ja eigentlich zwei ziemlich coole Folgen. Und jetzt kommt das Aber.
Definitiv.
Du warst nicht so begeistert von dieser. Habe ich schon gehört. Okay, sehr lustig.
Ja, im Vorgespräch habe ich es ja, glaube ich, schon gesagt. Mhm. Ja, genau. Irgendwie war ich da nicht ganz so begeistert. Aber du, lass uns doch einfach in die Folge einsteigen. Und
absolut.
Dann werden wir ja sehen, was wir beide da vielleicht in der Folge sehen und was wir nicht sehen. Also
ja.
Jeder interpretiert das ja wahrscheinlich für sich anders. Ja, ein Schiff am Anfang haben wir. Ein Schiff mit ganz, ganz vielen Menschen. Man sieht so im Schiffsbauch unten. Ja, wir wissen noch gar nicht, dass es im Schiff eigentlich ist. Also ich greife ja schon wieder vor. Aber wir sehen am Anfang wirklich so eine Menschenmenge. Wir sehen, dass es alles Menschen sind, die asiatisch sind, also asiatisch geprägt. Und die sitzen so alle auf dem Boden und die schauen so sich um. Und du merkst so im, ja, unzählige, es wirkt so wie, man weiß es eigentlich schon, wenn man diese Folge sieht, beziehungsweise diese Szene sieht, es wirkt so wie so Flüchtlinge. Das ist einfach so, weil man sieht ja diesen Schiffsbauch ja an der Seite, hinten in der Kisten, über so ein kleines Kind, das schläft, da kriecht ja auch so eine Ratte drüber und das Kind wacht ja auch deswegen auf und schreit dann auch gleich rum. Also wahrscheinlich nicht nur wegen dieser Maus, sondern auch, weil es jetzt gleich wieder so in der Realität wahrscheinlich drin ist und weiß, oh, ich bin hier in diesem Schiffsbauch drin. Und es ist so eine, man weiß sofort eigentlich, woran man ist. Also, oder ging es dir anders in dieser Szene?
Ja, du weißt direkt, genau. So
eine Flüchtlingsszene eigentlich ist.
So eine Flüchtlingsszene, genau. Mhm. So irgendwie im Bauch eines Schiffes,
ja.
Diverse Flüchtlinge so eingefärscht, genau. Und da geht es irgendwie ein, der geht dann so zur Tür und der hämmert die ganze Zeit dagegen und will irgendwie Antworten haben. Weil ich glaube, der sucht seinen Bruder. Öffnet irgendwer und von der Crew und sagt auch nichts dazu und sagt, hier, seit zwei Tagen hat sich das Schiff nicht bewegt, was ist hier los? Und statt einer Antwort bekommt er eigentlich nur so eine Waffe gezeigt. Ne? Das ist eigentlich so die Szene. Und,
ja, genau.
Genau. Mhm. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Außen an den Docks, irgendwie Pier 31 oder so, Seattle.
Genau.
Und der Captain kommt da so ganz cool so über diese, wie sagt man so, diese Reling da gelaufen. Nee, also diese Treppe, wo man...
Ja, diese Landungstreppe oder
wie man sagt. Landungsbrücke oder sowas. Genau, und kommt dann da lang. Aber und das ist auch jemand, den kennt man aus ganz vielen Filmen. Das ist also dieser Kapitän, der wird gespielt von Zima oder so ähnlich. Ich habe bei IMDb 138 Credits gefunden. Unter anderem spielt er so in Dante's Peak und Arrival. Ich finde, der sieht immer so ein bisschen aus, so wie hier, wie der Xi Jinping oder so. Irgendwie so ein bisschen, finde ich schon ganz gut.
Ja, und, stimmt, jetzt wo du es sagst.
Ja, ne? Und spielt natürlich immer die, keine Ahnung, asiatischen Bad Guys und die, keine Ahnung, so Captain eines Flüchtlingsschiffs, das passt schon wieder gut. Und das Lustige ist, dieser Captain, der heißt Captain Law, aber das Witzige ist, in der IMDb steht, sein Vorname, irgendwie, der heißt You Fuck Law, also was You Fuck the Law im Grunde, das ist sein Name.
Oh, und, okay.
Also ich weiß nicht, ob es diesen Vornamen Yufuk wirklich gibt. Jedenfalls heißt er Yufuk Law. Also, weil der eigentlich nämlich das Gesetz bescheißt. Weil es kommt dann so ein Typ an vom Zoll und sagt dann so, hey, wie geht's? Und der sagt so, ja, und was hast du geladen? Und der so, ja, das übliche Dosenfisch und so Kram. Und dann zeigt er ihm die Papiere. Und das sind halt irgendwie so Ausweise. Und da drin sind ganz viele Dollarnoten oder so. Und dann sagt er, ja, nee, die Papiere sind in Ordnung. Also deswegen, Yufuk Law macht seinem Namen alle Ehre.
Und, was mir gleich aufgefallen ist,
ja.
War so die Stimme von Picard, von Captain Picard aus der Star Trek The Next Generation, der Asiate, also der
sagt,
Yufuk the Law.
Mhm. Ja, das passt da auch wieder.
Ja, ja. Also ich dachte direkt, Picard. Picard. Das ist so, wenn man ja passt auch irgendwie die Stimme zu ihm. Und jetzt, wo du auch sagst, er sieht so ein bisschen aus wie Xi Jinping, der Präsident.
Xi Jinping, ja, genau.
Der Chinesischen Republik. Er könnte wirklich mit dem verwandt sein.
Und dann irgendwie die Stimme von Picasso.
Ja, schön. Also,
asiatische
Idee. Der sagt. Ja, genau.
Nee, er sagt, ich habe
ja genau die. Ja gut, er ist ja auch ein Captain, ne? Also das passt ja.
Stimmt.
Nee, Captain on Bridge. Ich sag ja, er ist ja der Captain, das passt.
Ja, stimmt. Es macht voll Sinn, dass man da die Picard-Stimme nimmt. Ist ja eigentlich logisch. Ich meine, wen sonst? Ja.
Ja, wen sonst, genau. Ja, den Schauspieler, der diesen, was ist das, Polizisten spielt, den kenne ich auch aus vielen, vielen diversen Serien und so. Das sind immer so die gleichen Schauspieler, die auch hier benutzt werden wieder. Was auch heute auch immer der Fall ist, wenn du heute aktuelle Serien schaust, dann hast du das auch. Wir haben, das ist so, glaube ich, so ein Ding in Hollywood, die haben das, ohne das jetzt irgendwie bösartig oder sarkastisch zu meinen, aber die haben immer asiatische Schauspieler, die sie in ganz vielen Filmen und Serien benutzen, weil jetzt zum Beispiel gab es ja die Neuverfilmung von Shogun und da ist auch einer der Hauptdarsteller, den siehst du in jeder neuen Serie, auch den Golden Globe gewonnen, mir fällt der Name jetzt nicht ein von diesem Schauspieler, der ist ein hervorragender Schauspieler, also ich sehe den sehr gerne, hat lange Haare, ein bisschen älter schon, so zwischen 50 und 60 dürfte er schon sein mittlerweile und den siehst du auch überall im Moment, also das ist so, ja, die Allzweckwaffe im Moment, wenn es jetzt um chinesische oder um asiatische Besetzungen anscheinend geht.
Ja, ja. Ich glaube, das ist wirklich, wenn du einmal irgendwie drin bist, dann kommt sachte, nehmen wir wieder den Ufolklore, komm, den nehmen wir wieder. Und das ist dann, also ich glaube, da überlegt man dann ganz
schnell. Den und den wieder.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, jedenfalls ist jetzt so, also Bestechung, also ganz klar Bestechung, ne?
Ja.
Evil Picard vom Hell, und dann fährt er auch.
Und dann?
Wir reden so, irgendwie ist Zoom ist anders irgendwie, ne? Irgendwie sind wir leicht verzögert. Das ist irgendwie, weil Zoom ist anders als bei Teamspeak. Aber Teamspeak geht nicht. Also zoomen wir. Genau. Und dann fährt er weg und dann ist plötzlich die Polizei da. Das ist irgendwie so eine Razzia, ne? Plötzlich ist das Dock voller Polizei und Ufolklore rennt schnell wieder aufs Schiff. Und sagt allen Leuten so, ja, ihr müsst euch alle verpissen, die Polizei ist da. Und dann werden die Flüchtlinge freigelassen und es gibt ein großes Chaos. Das ist im Grunde die Szene.
Ja, genau. Also da kommt ein Polizeiauto an und Captain Picard sagt dann noch so nach dem Motto, du Trügner, sagt er, glaube ich, noch. Und dann rennt er auch ein Schiff schon rein und und wie du schon sagst, eine absolute Chaos-Szene. Leute rennen quer durchs Schiff, die Beamten rennen durchs Schiff. Also du weißt auch im Moment noch gar nicht, was eigentlich hier eigentlich Sache ist, so richtig. Klar, logisch, hier geht es darum, das ist die Einwanderungsbehörde natürlich. Die wollen illegale Einwanderung verhindern und und dann geht es darum eigentlich, dass zwei Asiaten gestellt werden von der Einwanderungsbehörde und die sagen, wir gehen da nicht rein, weil warum auch immer, die sollen da irgendwo reingehen und da ist was Böses drin. Mhm. Ja, und dann werden sie dann doch eigentlich gezwungen, da reinzugehen. Und die beiden, also du musst dazu sagen, hauen nochmal von der Polizei kurz ab. Also bevor wir jetzt da reingehen. Die werden aber gleich wieder gestellt. Also es geht jetzt ruckzuck. Und sie sagen, dann gehen sie rein, falls sie das überleben. Und wir sehen, wenn sie die Tür aufmachen, so diesen dunklen, so einen dunklen Schiffsraum, so ein Schiffsbauchraum und ja, die leuchten da rum und da ist eine Frau in Ketten angelegt, im Dunkeln, also wirklich im Dunkeln, richtig in Ketten, so, also als wäre das jetzt hier, was weiß ich, Cthulhu, der aus dem Meer aufgestiegen ist, den man jetzt hier an 10 Ketten anbinden müsste. Nee, das ist einfach eine junge, hübsche Frau, die an den Ketten angebunden ist und dann gibt es auch schon gleich einen Schnitt und wir haben den Vorspann, also das geht jetzt ruckzuck her.
Genau. Richtig, und dann sind wir im Krankenhaus bei Catherine. Also, letzte Folge war es ja sonst so, da hatte die ja diesen anderen Job und so, da bei dieser Flugzeugfirma da irgendwie, Nazi-Flugzeugfirma. Mhm. Jetzt ist sie jeweils wieder im Krankenhaus. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Sinn der Szene, dass dann nämlich, sie hat wieder so ein, also sie ist ja so ein Counselor oder sowas, sie ist ja so eine, wie sagt man, so für Betreuung von Gewaltverbrechen, Opfer. Also du hast jetzt irgendwie so eine Frau, mit der sie offenbar gesprochen hat, die sagt, oh sorry, unsere Stunde ist um, aber lass mich ruhig Zeit, ich will nur mal gucken, ob meine Tochter da ist. Also ganz klar, also irgendwie ein Vergewaltigungsopfer oder so, auf jeden Fall posttraumatische Belastungsstörung. Also auf jeden Fall ist es jemand, der ist irgendwie eine Patientin, ganz genau. Und dann guckt sie halt nach der Tochter Und Jordan ist auch da, wird dann irgendwie von der Nachbarin gebracht und Catherine sagt Jordan noch, ja, du gib mir noch mal ein paar Minuten, ich brauche noch mal was. Und Jordan geht zum wie sagt man da, zum Empfang vom Krankenhaus oder da zu irgendeiner Station und will was zu trinken haben. Und die fragen so, weißt du, wo der Wasserspender ist? Ja, hinten links. Und Jordan geht, aber der Wasserspender ist nicht links, sondern der ist rechts irgendwie und geht dann da lang. Und während sie zu dem Wasserspender geht, geht sie an einem Zimmer vorbei. Und da sitzt genau diese Frau, die in Ketten gelegt war. Und Jordan guckt die einfach nur ewig lange an. Die beiden starren sich so an, so ein Staring-Contest so im Prinzip. Jordan guckt, die Frau guckt, als hätten die so eine international, also du hast fast das Gefühl, als wäre das so eine Verbindung, ne? Als würde die hypnotisiert werden oder sowas. Und dann kommt Catherine und sagt, ey, hier Jordan, das ist nicht polite und so, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht Leute so anstarren, vor allem nicht im Krankenhaus. Und dann wird Jordan aber ziemlich aufgeregt und sagt, hier, Mami, du musst der Frau helfen und besteht da richtig drauf, was soll ich denn machen? Und so, ja, hilf ihr, denn das ist super wichtig, denn die wird Daddy das Leben retten.
Ja, genau. Das ist so eine richtige, so eine Shining-Szene, ne? So,
ja,
weil,
genau.
Ja, weil die Kleine, die hat ja so eine Gabe, ja, die logisch, und die Dame, die wir jetzt ja hier sitzen sehen im Krankenhaus, ja auch anscheinend, und ja, sie wird irgendwann Daddy das Leben retten. Und Jordan sagt ja dann auch noch so mit so, ja, so ein bisschen, bettelt ja regelrecht ihre Mutter schon an und sagt, versprich mir bitte, dass du ihr hilfst, ne, so nach dem Motto. Und ja, das ist also, wir sehen jetzt, dass Jordans Gabe ausgearbeitet wird jetzt mal mehr in der Serie.
Ja.
Definitiv. Ja, und dann haben wir, Frank stellt eine Szene nach. Wir haben jetzt gleich direkt die nächste Szene bei Frank wahrscheinlich zu Hause, denn wir sehen so einen schönen alten Teppichboden und da liegt Frank auf dem Boden und stellt mit Laramie so eine Szene nach. Also das ist auch irgendwie ist ja total überraschend. Also damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Also schön, dass uns Lance Hendrickson manchmal dann doch noch überraschen kann.
Ja. Naja, vor allem ist es so eine offenbar Todesszene. Ne? Also das ist ja offenbar, also hat ja Laura Means hat ja so ein Foto in der Hand, was ja so ein Tatortfoto ist. Und Frank liegt jetzt da, so wie die Leiche im Prinzip. Und dann sagt sie auch, ja, du kannst jetzt wieder aufstehen. Und das ist natürlich irgendwie ein lustiger Anschluss zu, sie wird Daddy das Leben retten, weil es ist so scheinbar, als wäre wär der jetzt tot, weißt du? Das ist schon irgendwie witzig. Mhm.
Das ist schon irgendwie witzig, das ist voll lustig gewesen. Ich musste auch lachen bei dieser Szene, weil es hätte eigentlich nur noch diese Kreide außenrum noch
gefehlt. Ja, genau.
Lance Hendrickson rum. Ja, so wie man es ja kennt, so diese klassische Tatort-Szene. Ja, und dann klingelt es an der Tür und Catherine steht vor der Tür. Und Catherine, ist ein wenig wahrscheinlich überrascht, weil ja Laura Means auch noch da ist. Und die, die schütteln sich kurz die Hände und die, natürlich will Catherine jetzt nicht bei der Arbeit stören, aber es ist doch kein Problem, ja. Sie sind ja wie immer so gut wie fertig. Also man versucht jetzt hier schnellstmöglich so ein bisschen vom Glatteis zu kommen und
ja, aber das ist,
Laura
das
Means ist irgendwie doch.
Ja, aber das, ne? Aber genau, weil das ist nämlich ein guter Punkt, weil ich finde, das wirkt so ein bisschen wie diese beiden Frauen, die nicht so richtig wissen, wie man jetzt miteinander umgeht irgendwie. Alle sind so ein bisschen peinlich berührt, ne? Also irgendwie will Laura Means nicht wirklich in das Privatleben von Frank so sich einmischen und Catherine aber auch nicht in das berufliche. Das ist so ein bisschen, weißt du, wie Frau und Ex-Frau, die sich jetzt treffen oder so. Das ist sowieso ganz komisch irgendwie. Und sie sind dann so ein bisschen peinlich berührt, ganz genau. Und dann so, ja, aber wie du schon sagst, dann ist es irgendwie durch und dann gehen beide, dann redet Catherine halt alleine mit Frank und sagt im Grunde, redet halt von Jordan und hat auch eine Patientenakte mitgebracht und hat so, kannst du mal rauskriegen, was mit dieser Frau los ist? Und Frank ist die ganze Zeit, hä, du hast die Akte gestohlen, was ist denn hier los? Was ist denn mit, was stimmt denn hier nicht? Ne? Und so, ja, Jordan meinte halt hier, das ist super wichtig, ich muss der unbedingt helfen, aber diese Frau wird ja irgendwann das Leben retten und so. Und das ist auch eine ganz skurrile Szene, weil Frank eine ganze Weile gar nicht weiß, was eigentlich was eigentlich Catherine von ihm will. Ne? Und er nimmt dann diese Akte.
Ja, definitiv.
Ja.
Ja, ja. Ja, ja, wie gesagt, sie sprechen ja über diese Frau und ich habe so das Gefühl, dass es alles so, ja, Frank, ich, was soll er groß sagen, ne? Also diese Frau sitzt ja da im Krankenhaus, es ist eigentlich ja gar kein so ein konkreter, richtiger, greifbarer Fall im Moment noch nicht für ihn, habe ich so das Gefühl. Ne? Lara sitzt ja auch hinten und hört dem Ganzen ja auch irgendwo indirekt ja noch zu. Also sie hat ja nicht das Haus verlassen oder so, sie ist ja noch da, ist noch anwesend und hört das Ganze ja, was die beiden jetzt auch gerade bequatschen. Und Frank, klar, er möchte auch irgendwo seiner Frau vielleicht und dann Gefallen tun. Und deswegen schaut man nämlich gleich rüber in die nächste Szene. Da kommen wir jetzt so an so einem Lager vorbei. So ein Auffanglager nennen wir es jetzt einfach mal. Wo halt Leute suchen, nach die USA einzureisen, wahrscheinlich illegal halt einreisen, dort halt untergebracht werden, bis deren Status geprüft ist und sie wahrscheinlich dann zu 99,9% wieder abgeschoben werden. Ja, da sind ja die Amerikaner sehr rigoros drin, was das angeht, auch damals schon. Da war das nicht so einfach. Frank hat dann so einen Beamten, mit dem er da kurz spricht und sagt dann, ich möchte da mit dieser Frau sprechen, hat ja die Akte dabei. Und dann fragt der Beamte, ja, ist das eine zivile Anfrage, die Sie jetzt hier stellen? Weil wir haben ja eigentlich keine Informationen über diese Frau. Ja, und der Frank möchte halt wissen, ja, wie wurde sie entdeckt? Ja, warum ist sie überhaupt im Krankenhaus? Warum war sie überhaupt angekettet? Das ist also, ja, klar, logisch. Man will ja wissen, das ist ja kein, ich sage jetzt mal, auch in dieser Extremsituation einer Flucht, ja, kein Normalzustand, dass eine junge Frau, ja, die eigentlich sehr dünn und sehr, ja, nicht gefährlich aussieht, da mit solchen Ketten angekettet wurden. Also, ja, und der kann eigentlich gar keine richtige Aussage machen, der Beamte, ne? Wenn ich das so richtig interpretiert habe, weil,
Nee, der will auch keine Aussage machen, ne? Der will auch keine Aussage machen. Ich hatte das Gefühl, in dem Moment, also das war ja am Anfang so, dass er, ja, hier, der kommt von Giebelhaus, alles cool, wieso hat die Millennium-Gruppe jetzt Interesse? Und im Moment, wo klar wird, das ist privat, macht er eigentlich komplett dicht, was ja eigentlich auch richtig ist, sage ich mal.
Richtig. Ja. Ja, natürlich, klar. Frank macht dann diesen klassischen Move. Er nimmt dann aus der Akte das Foto raus und läuft dann am Zaun entlang. Und natürlich stehen die ganzen Flüchtlinge nicht, also sie sind jetzt nicht im Gebäude, sondern die stehen draußen und am Zaun. Und Frank läuft vorbei und sagt, hey, Frau, jemand, kennt ihr die? Und irgendein Mann kommt dann auf ihn zu, ein junger Mann, und der schaut sich das Bild an und wir haben so ganz kurzes Flashback. Ist dir das aufgefallen? Ganz schnell ging das, so wie wir das ja kennen von Frank, so ein, zwei Sekunden nur. Und hat er die Frau jetzt erkannt, ja oder nein? Ne? Das stellt sich die Frage. Also der junge Mann, der das Bild sich anschaut.
Ja, der hat die erkannt, der sagt noch nichts. Also das finde ich, das ist eigentlich eindeutig. Genau. Ne? Ja.
Deswegen habe ich mir gedacht, nämlich weil dieses Flashback, was wir ja von Frank kennen, was jetzt auch schon so ultra schnell eingeblendet wurde, ja, irgendwas, also Frank hat da schon jetzt eigentlich eine Connection wahrscheinlich.
Ja, also das
Mann, diesem Bild, ja, und
genau, das kennen. Und zwar irgendwas mit Meer oder so, ne? So Meereswellen oder so, sowas war das,
glaube ich. Du siehst so, ne? Ja, so eine Brandung, siehst du,
ja,
ganz
genau.
Kurz, glaub, so mal Wasser hochspritzen.
Ne? So. Ja, genau.
Ja, ja. Und dann schaltet das Ganze schon wieder in die nächste Szene rein. Wir sehen, wie die junge Frau auf dem Bett im Krankenhaus sitzt und sich die Kanüle aus dem Arm zieht.
Was creepy ist.
Das Blut
ableckt. Ja, das Blut so ableckt. Ist so ekelhaft.
Yeah. Oh, ja. Ja, ja. Ja, und sie deckt sich auch nicht nur das Blut an dieser Kanüle ab, sondern auch dann nochmal am Arm irgendwie. Und das war schon ein bisschen ekelhaft. Und dann kommt Catherine die Tür rein und hat eine Dolmetscherin dabei. Die Schauspielerin kenne ich auch übrigens. Die Dolmetscherin, die spielt auch, glaube ich, in jeder zweiten Serie irgendwo mit. Ja. Haben sie auch wieder irgendwo rausgekramt. Und ja, die wollten also erstmal nachfragen natürlich, ob alles in Ordnung ist, wie es ihr geht. Und Catherine hat noch so einen alten Kassettenrekorder dabei, so mit diesen Mikrokassetten. Kennst du diese Kassettenrekorder noch?
Ja, früher? Ja, aber nicht alt. Das war damals, glaube ich, Hightech, oder?
Das war so eine. Das war früher.
90s.
Das war früher das Ding.
Yeah.
Ja. Ja, ja. Das war früher das Ding, ja. Und die halten dann, also Catherine hält dann das Aufnahmegerät hin und drückt auf Rekord. Und die Dame spricht auch dann die Dame wahrscheinlich in Chinesisch beziehungsweise in Mandarin an. Und man merkt, die junge Frau erkennt die Sprache einfach nicht. Sie sieht dann, dass Catherine diesen Kassettenrekorder laufen hat. Dann sagt Catherine noch, vielleicht hat sie ja irgendeinen Dialekt, den sie spricht. Mhm. Ja, da kann ja sein, dass das in Chinesisch wahrscheinlich das auch gibt, so wie es bei uns das ja auch gibt. Und sie macht dann weiter und versucht wahrscheinlich auch irgendeinen Dialekt vielleicht zu sprechen. Und sie sagt dann auch irgendwann, mehr Dialekte kann ich nicht. Also anscheinend ist dann auch bei ihr dann Schluss. Und sie sagt dann auch, wir wissen, wo das Schiff herkommt. Und die junge Dame versteht einfach nichts. Catherine fängt dann an, den Bogen zu schlagen. Sie sagt, meine Tochter, das Mädchen, das sie gestern angestarrt haben, ich will Ihnen doch nur helfen, sagt sie dann noch, aber ich weiß nicht wie. Also Catherine versucht jetzt eine Connection irgendwie zu starten, aber haben halt, wie gesagt, diese Sprachbarriere. Ne? Sie kommen einfach nicht weiter. Die Dolmetscherin versteht kein Wort, was die junge Frau dann anfängt zu sagen. Die spricht dann auch in einer anscheinend Sprache, die es entweder nicht gibt oder die ist einen anderen Dialekt, keine Ahnung. Also sie kommen einfach nicht weiter.
Genau.
Ja.
Das ist ein bisschen creepy eigentlich. Vor allem, weil man ja davon ausgehen kann, dass die Dolmetscherin mit allen anderen da gesprochen hat und das alles kein Problem war. Aber mit der angeketteten Frau offensichtlich doch. Und genau. Dann sind wir eigentlich wieder am Pier 31. Und das ist eigentlich ganz lustig. Also wieder alles nachts und so. Und Giebelhaus kommt da irgendwie an und lässt die quasi in Tatort, also lässt Frank und Laura Means dahin und fragt sich auch so ein bisschen, was machen wir eigentlich hier? Und Frank und Laura haben da eigentlich keine, oder gerade Frank hat keine richtige Antwort, ne? Er sagt so, wir suchen halt quasi nach Beweisen für ein Verbrechen, von dem wir noch nicht wissen, was es eigentlich ist. Und Giebelhaus ist ein bisschen verwirrt, weil so okay, ne? Der Giebelhaus ist ja immer ein bisschen, der ist ja nicht doof, aber er ist trotzdem immer so ein bisschen direkter und simpler gebaut. Und aber das ist schon, ist auch ein bisschen schwierig, weißt du, wenn Frank wahrscheinlich gesagt hat, du Gieb, wir müssen mal hier zu diesem Schiff, ist ganz wichtig.
Ja, der ist halt strikt, ne?
Aber ich weiß halt überhaupt nicht, was wir eigentlich suchen. Das ist nicht unbedingt das Beste, was man dem Giebelhaus sagt. Naja, und die wollen dann auch so, haben dann so die Taschenlampen und so weiter und gehen dann unter Deck und Giebelhaus bleibt einfach oben und sagt, ich mache ja meine eigene Investigation oder sowas. Er traut den beiden nicht so richtig. Es ist schon ist irgendwie wieder so lustig. Also irgendwie sieht das so, dieses Drehbuch, ich finde, kriegt es wieder ganz gut hin, so diese absurden Sachen auch irgendwie so ein bisschen so schräg zu verkaufen. Dann reden Laura und Frank so unter Deck, während sie dazu durch die Räume gehen, also das ist der große Raum, den wir von Anfang kennen, wo die Flüchtlinge alle drin waren, so ein bisschen fachsimpeln, die so ein bisschen über, ja, hier das USA, das ist sowas wie die große Fackel der Hoffnung und so. Und Laura Means sagt, da ist doch alles hier eine Ausbeutung, ne? Hier die Schlepper, die beuten diese aus und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, ne? Irgendwann sind wir im Lagerraum 38, wo die so angekettet waren. Und dann sehen wir diese Ketten hängen. Mich hat das ja irgendwie so an Hellraiser erinnert, oder so, diese Ketten. Und,
ja, genau, so ein
Hellraiser-Setting. Also schon creepy, ne? Und, und dann hat, glaube ich, Frank wieder so eine Vision, ne, von diesem Ozean oder so. Also so ein bisschen das, was wir an dem Zaun gesehen haben, in dieser Unterauffanglager, aber jetzt länger.
Ja.
Und irgendwie merken die, also hier, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann gehen sie oben aufs Deck und brechen da so ein paar, oder durchwühlen so ein paar Kisten, so Holzkisten, brechen die so auf. Und da ist überall so Fisch drin und so ist, ne? Und dann finden sie aber vier Leichen. Also so auf Eis. Also so Mafia-mäßig irgendwie.
Ja, und genau, ja.
Das sieht schon auch creepy aus, wie die da so drin liegen. Und und dann sind wir eigentlich schon in der Pathologie, ne? Dass diese vier Leichen dann da alle so liegen und der Pathologe was dazu sagt.
Ja, genau, der Pathologe, der sie. Ja, der sagt ja, das sind Frostbeulen an den Leuten, die verheilt sind. Und das käme vielleicht von wiederholten Folterungen. Das könnte aber auch eine wiederholte Rettung sein, hat er ja sich so ausgedrückt. Mhm. Und was ist hier passiert natürlich, ne, auf diesem Kutter oder auf diesem Schiff? Ja, also Es ist so diese typische Pathologie-Szene, die wir alle kennen, denn wir kennen auch diesen Schauspieler auch schon viel.
Ja, natürlich.
Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Also, wie hier auch ja, gearbeitet wird. Ich wollte ja vorhin nicht in die Parade fahren. Ich habe noch gedacht, ja, wie du schon sagst, diese Folge ist sehr, sehr lustig. Ich finde, die ist manchmal unfreiwillig irgendwie lustig. Ich weiß gar nicht, ob die das so eingearbeitet haben oder ob das wirklich einfach nur durch diese Produktion einfach irgendwie passiert ist, dass die das manchmal so irgendwie so ein bisschen doof rüberkommt. Keine Ahnung.
Es
gibt auch Dinge im Leben, die.
Was meinst du da genau? Also hast du.
Ja, also was mir so einfällt, sind so diese Gesichtsausdrücke, ja, die find ich in dieser Folge, fällt mir das öfters auf, ja, wo ich so das Gefühl habe, dass das irgendwie so eine Folge war, also vielleicht ist es auch nur meine persönliche Meinung, aber ich habe so das Gefühl, dass diese Folge schnell gedreht wurde. Das ist so, alles so, ja, ich nenne es jetzt mal so, ja, dahin, so hart wie es klingt, so ein bisschen dahingeschlampt. Also das ist so ein bisschen, ja. Wahrscheinlich ist auch, weil ich vielleicht nicht so diesen positiven Eindruck dieser Folge habe, aber mir kommt das wirklich so rüber. Also vielleicht, keine Ahnung, also ich habe das irgendwie so das Gefühl, dass es irgendwas so ein bisschen lieblos ist bis jetzt. Weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, okay.
So ein Gefühl.
Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ich hatte schon das Gefühl, dass das eigentlich manchmal ganz witzig, also dass das schon so eine hintergründige Ironie drin ist oder so, aber vielleicht ist die auch gar nicht.
Also du meinst, dass das wirklich... Dass das so reingearbeitet ist, also absichtlich, meinst du? Okay.
Ja, aber
ich habe das Gefühl, dass es das irgendwie so.
Kann nicht so sein.
Reingearbeitet ist.
Oh, Zoom. Ja, möglich.
Kann sein.
Zoom erzählt mir gerade das Meeting ein, das in 10 Minuten. Wir müssen,
wir müssen gleich
anschneiden.
Dann
gehen wir direkt mal in die nächste.
Dann gehen wir direkt ans zum Fazit.
Na, das nicht, aber wir machen einfach mal weiter in die nächste Szene, weil jetzt kommt eigentlich eine große Verhörsszene im Prinzip, die verhören jetzt eigentlich alle Leute. Es geht ja um die Frage, genau, was ist hier eigentlich passiert? Und zuerst wird der Captain interviewt oder verhört und da wird halt gesagt, so, pass auf, Junge, du kriegst ja nicht die 15 Monate, von denen du gedacht hast, dass du sie kriegst wegen Schmuggelei, sondern hier wird es jetzt 14 Jahre wegen Mord. Und der sagt, ah, was, wie, wo, ne? Ja, hier Folter oder was auch immer. Du hast die Typen da raus in den Sturm geworfen, dass sie gestorben sind. Und er sagt, nee, so war das alles gar nicht. Ich habe die auch nur in diese, die sind gestorben. Ich weiß nicht, woran die gestorben sind. Sie waren einfach tot. Und ich habe die eigentlich nur in die Kisten gepackt, weil ich die nach Hause bringen wollte. Weil das wollte ich halt als Captain, bin ich ja irgendwie für meine Mannschaft verantwortlich. Also es wäre ja nicht okay gewesen, die jetzt einfach über Bord zu werfen oder so. Und dann erzählt er im Prinzip, Frank holt dieses Foto raus von der Frau wieder und sagt, hier, wer ist das? Und er dreht das Foto so um und sagt so, ich will da gar nicht drüber reden. Erzählt er dann aber, wie sie an Bord gekommen ist. Denn er sagt, er hätte der war alleine auf der Brücke, am Steuerrad, hat eine Kurskorrektur vorgenommen und natürlich in der Nacht und so, wie das Übliche. Und hat dann so eine Stimme vom Meer gehört. Das ist immer bei unserem Sirenenthema natürlich, ne?
Ja,
natürlich. Super weit weg, aber irgendwie auch so nah. Und dann hat er irgendwie dann auch so den Scheinwerfer so, ich finde das finde ich alles ziemlich atmosphärisch gemacht, ne? Den Scheinwerfer so auf das
Dunkel. Ach, ja. Meer.
Ja, und dann sieht er so eine Schunke da irgendwie rumschwirren, wo dann nur so ein kleines Licht dran ist. Und da sitzt diese Frau drin, diese hübsche Asiatin, und guckt ihn an. Also das heißt offenbar, die war einfach da. Ne? Und das fand das eine starke Szene. Und dann wird einer von den anderen Typen da interviewt. Und der sagt, pass auf, nee, die Frau kam eigentlich so an Bord. Da gab es so einen anderen Typ aus der Crew, der hat immer so Frauen abgeschleppt oder sich immer so als Frauenheld so verkauft. Und der hat dann die Frau plötzlich in seiner Kajüte da gesehen und er hat so angenommen, dass der die irgendwie von Land geschmuggelt hätte, damit der Spaß in der Kajüte hat oder so. Und er fand es immer komisch, weil der andere hat so gesagt, er würde mal Frauen abschleppen. Dann hatte so das Gefühl, die Frau hat jetzt ihn abgeschleppt oder so. Und dann so, ja, Moment, aber das war doch, die Frau wurde doch vom Meer gerettet oder so, wird dann irgendwie eingeworfen. Und dann sagt er, nee, vom Meer, Quatsch, ne? Also der ist der Meinung, er hat sie zum ersten Mal in dieser Kajüte gesehen. Und dann kommt dieser Typ, der ganz am Anfang an die Tür geklopft hat und gefragt hat, wo sein Bruder ist. Und der sagt jetzt plötzlich, nee, das war einfach so, sein Bruder hat sich irgendwie gewünscht, hat gebetet und aufgrund seiner Gebete war die Frau einfach da. Und da war diese Stimme einfach da. Und und irgendwann haben sie diesen Typ an Deck, also alle erzählen eine andere Geschichte. Und plötzlich haben diesen Typ, der angeblich die Frau in die Kajüte geschmuggelt hat, also dieser, der zur Crew gehörte, der wird dann irgendwie wurde von denen tot an Deck entdeckt, mit so einem ganz seltsamen Gesichtsausdruck, so einer Mischung aus einem Schrei, der aber auch so ein eingefrorenes Lächeln hatte. Gut, ob das jetzt so erfolgreich war, weiß ich nicht. Das hat mich so ein bisschen erinnert, weißt du, an so The Ring oder sowas, oder also diese asiatischen Horrorfilme, da gab's das auch schon mal. Oder in The Grudge oder so, dass du irgendwie so Leute hast, die gestorben sind, aber die dann so ganz komischen, bizarren Todesfratze irgendwie hatten. Nur bei dem war das jetzt nicht so richtig bizarr. Es war irgendwie ein bisschen seltsam.
Ja, das stimmt. Also, ja, genau, du hast ja in diesen Horrorfilmen immer so, dann, wenn jemand stirbt, dann so eine Fratze, wie du schon sagst, so entstellt. Ne? So, dann so hast du einen Gesichtsausdruck. Genau. Ja, so ein stiller Schrei sozusagen oder so, ne? Nenne ich es jetzt mal. Ja, richtig. Erinnert mich jetzt auch dran, richtig.
Also es hatte so Motive, ne? Was ja jetzt auch nicht so weit hergeholt ist. Weißt du, okay, wir haben jetzt hier so ein asiatisches Setting. Also ich fand ja die Idee grundsätzlich ganz cool. Ich meine, die Sirenen sind ja eine griechische Mythologie und so. Und jetzt packst du das komplett in so ein asiatisches Flüchtlingsboot. Also das fand ich schon irgendwie ganz, ganz interessant. Und da natürlich dann so, ne, so ein bisschen hier The Grudge-Vibes reinzuhauen, das war ja jetzt irgendwie, passt ja irgendwie auch. Wobei, ich weiß gar nicht, wie alt. Ich glaube, bekannt wurden diese japanischen Filme ja eigentlich erst in den Remakes Anfang der 2000er. Mhm. Also das kam eigentlich ein bisschen später. Aber Morgan und Wong, glaube ich, die haben wahrscheinlich alle die Originale gesehen oder so. Ich glaube, das sind ja totale Horror-Freaks und ich glaube, die kennen das. Ich hatte das Gefühl, dass das so diese Sache ist. Und dann war es im Prinzip so. Genau, da gab es noch einen Toten und dann hat der Captain irgendwann gesagt, so, das geht so nicht weiter und hat deswegen die Frau in Ketten legen lassen und hat deswegen halt die Crew irgendwie eingesperrt oder die Flüchtlinge eingesperrt und gesagt, hier eigentlich nur aus positiven Idee heraus, dass nicht noch mehr Leute sterben, weil es sind dann einfach nacheinander, sind ja mehrere Leute gestorben. Und immer noch hat dieser Typ nach seinem Bruder gesucht und dann kam so ein Nicken von Frank zu Giebelhaus, so du kannst ihm mal die Wahrheit sagen und dann hat er dem die Fotos hingelegt von den vier Leichen und natürlich war eine der Bruder und da fand ich, war es ein starkes Bild, wo der so eine Träne auf dieses Foto so drauf tropft oder so, das fand ich irgendwie ganz cool. Aber interessant eigentlich jetzt nur mal festzuhalten, wir haben eben diese Frau, wir wissen nicht, wer sie ist, wir wissen nicht, wie sie an Bord gekommen sind und alle erzählen eine andere Geschichte. Und das fand ich schon so creepy. Ich fand das schon eine coole Idee irgendwie.
Jetzt, wo du das sagst, ja, du hast schon recht. Also es erinnert mich auch so an diese Filme, ja. Hatte ich gar nicht so jetzt einen Blick gehabt, vielleicht weil ich jetzt zu stark in diese Folge mich reingedacht hatte. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, es passt wirklich so, diese Crutch-Zeit, ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so schon in Amerika bekannt war, aber wie du schon sagst, die anderen zwei, die Glenn Morgan und James Wong, die werden wahrscheinlich da schon den einen oder anderen Film gesehen
haben.
Ja, und sind da natürlich tief im Thema drin.
Ja, also ich fand diese Idee ganz cool, dass du dieses Flüchtlingsschiff hast und dass du nicht weißt, was ist da eigentlich wirklich passiert. Und jetzt erzählen alle so andere Geschichten oder auch du hast diese Leichen, wo du nicht weißt, was ist eigentlich mit denen passiert? Die sind irgendwie erfroren, aber wieso eigentlich? Und so. Also ich finde, das hat schon sehr viele Fragen aufgeworfen, die ich jetzt nicht super spannend im Sinne von Action und Horror oder so. Aber das war schon so Mystery, ne? Ich fand das cool. Also mir hat das bis jetzt eigentlich atmosphärisch gut gefallen. Also bis hierhin.
Okay.
wie geht's weiter?
Wie du schon sagst, die Trainer auf das Foto gibt's ja. Genau. Und dann geht's nämlich weiter bei Frank, nämlich zu Hause.
Genau.
Frank ist mal wieder bei sich zu Hause mit Laura Means mal wieder, ja. Und die reden dann so ein bisschen natürlich über diese Frau nochmal. Diese Frau, die soll Gefühle und Lust bei den Crewmitgliedern sozusagen verursacht haben. Und sie halten sie für übel natürlich, weil sie haben ja auch, das haben wir ganz vergessen zu sagen, auf dem Schiff ganz noch gab es diese Szene mit diesen Stäbchen, mit diesem Schiffsbauch, wo sie so eine Art, ja, was so ein Gefäß hatten mit so Stäbchen drin. Und dann haben sie gemerkt, wie soll ich das erklären, da sind 30 Stäbchen oder sowas drin und die, und dann fällt da ein Stäbchen raus und ja, man merkt einfach, dass sie ja hell sehen oder eine Gabe haben,
ja,
was zu erkennen. Ja. Also man merkt jetzt also, okay, dies ist keine normale Frau, diese junge Frau, sondern die hat irgendwas Übernatürliches an sich.
Absolut.
Und deswegen hat man da auch jetzt schon gleich einen Verdacht. Und wie gesagt, jetzt sind wir ja bei Frank und Laura und die sind mal wieder am PC, genau.
Weiter.
Ja, Hongkong, November 1988, ne? Das war jetzt der Einstiegspunkt, genau. Also Hongkong, November 1988. Also die Dame, also der Frank und die Lara, die machen natürlich wieder in der Millennium-Datenbank rum und haben dann natürlich einen Interpol-Bericht, die kommen ja an alles dran. Und da ist drin Hongkong, November 1988 und sie gilt ja seit Jahren als tot, die Dame.
Ja,
junge Frau.
Wir haben es mit einem Geist zu tun auf dem Schiff, Ghost Ship. Was ich auch
Ghost
wieder.
Ghost Ship, genau.
Was ich auch wieder creepy.
Ghost Sie haben sogar einen Namen, also der.
Oh ja.
Ja, einen Namen haben wir, ne? Mhm. Ich weiß nicht, hast du den aufgeschrieben gehabt?
Ich glaube Tamara Lee oder sowas, ne?
Von der Dame?
Tamara Lee,
ja klar. Ja.
Irgendwie so Tamara
Lee. Logisch. Lee, so wie Schmidt und Müller.
Ja, ja, natürlich. Ja, ja. You fuck law. Nee, ja, genau. So typische Namen halt. die sind schon geil, die Morgen und Wongs. Genau, also ja, und das ist eigentlich ist das die typische, wie sagt man heutzutage, so Trope, ne? Die typische Geister-Trope. Also jetzt ist so, die ist okay, sie ist tot, ne? Was ja irgendwie folgerichtig. Also eigentlich ist das eine Geistergeschichte, die wir hier erzählen, so ein bisschen. Oder zumindest haben wir das Gefühl. Und genau, und dann sind wir im Krankenhaus und jetzt kommt dieser tolle Kassettenrekorder wieder ins Spiel, ne, mit diesen Mini-Kassetten. Und Catherine, also wird nochmal dieses vorgespielt, was die so erzählt hat, als Catherine sich mit der Dolmetscherin, mit Tamara Lee unterhalten hat. Und niemand kennt diese Sprache und so weiter. Und sie hat aber trotzdem das Gefühl, dass sie irgendwie versteht, was ich gesagt habe. Und Frank sagt, ja, die ist seit 10 Jahren tot. Und der will unbedingt mit der Frau reden. Aber Catherine rudert jetzt so ein bisschen zurück und sagt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, das Ganze ist so ein bisschen albern. Jordan hat uns da sowas gesagt, aber es ist ja alles so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich hätte dir das nie zeigen sollen. Irgendwie finde ich das alles ein bisschen too much. Und Frank nimmt sich aber den Kassettenrekorder, der hat jetzt irgendwie Blut geleckt und sagt, ja, ich nehme den mal mit, ich muss mal mit der reden. Und dann ist er so im Flur und hört vom Krankenhaus und hört so das Band ab, lehnt sich auch so ganz theatralisch so gegen die Wand und so. Und plötzlich hört er so auf Englisch hier, dass dies ist die letzte Chance für die Wahrheit oder sowas. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, diese Szene zusammenzufassen, finde ich. Frank guckt also so rüber und sieht wieder in dem Krankenhauszimmer irgendwie diese Tamara Lee auf dem Bett sitzen, in so einem Lotus-Sitz, weißt du? Und alles auch so creepy dunkel. Also, erinnert mich jetzt schon wieder an Hellraiser. Du hast jetzt diese Lamellenausleuchtung, so, ne? Weißt du, so ja, diese, genau. diese Streifen, die man so ich glaube, das ist fast jeder im Studio macht. So, lass uns mal so Lamellen vor den Scheinwerfer stellen. Aber sieht aber cool aus. Und Frank kommt da jetzt eben rein und sie redet jetzt auf Englisch. Und ich weiß nicht, jetzt. Kannst du das zusammenfassen oder so?
Ich will das. ich probier's mal. Also ich habe in meinen Notizen noch stehen. Diese Szene erinnert mich so ein bisschen an Akte X, von diesem Setting her.
Voll.
Ja, und sie sagt, ja, sie versteht Englisch. Spricht sie Englisch an und sie sagt, ich verstehe es. Und er sagt, nennen Sie mich, wie Sie wollen. Also er sagt, sind Sie Tamara Lee? Und sie, ne, Sie können mich nennen, wie Sie wollen. Und für ihn ist es eigentlich wichtig, wenigstens zu wissen, was sie ist. Er hat schon so eine Vermutung. Und er sagt ja dann, sie kam ja von diesem Schiff. Das haben sie doch bestimmt alles schon gesehen, denn sie haben doch schon 3 Versionen gehabt. Und also die weiß, dass Frank eine Gabe hat. Mhm. Und ja, und ich habe das Gefühl gehabt, also in dieser Szene, ich muss jetzt mal gerade in meine Unterlagen schauen. Frank fängt nämlich an, es gibt Gut und Böse. Und dann sagt sie, ja, wirklich, Frank. Und er dann wiederum, ja, es geht ja eigentlich immer nur um Wohlstand, Geld, Macht oder Sex. Ja? Und das ist doch alles eigentlich, was die Leute wissen wollen oder was die Leute wollen. Also sie versucht eigentlich ihm zu sagen, ich kann dich verstehen, also Franks Gabe verstehen. Er wiederum versteht sie. Sie spricht eigentlich nicht in Englisch. Das ist, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Aber ja, Frank versteht sie definitiv. Und ja, lässt natürlich auch diesen Kassettenrekorder ja auch noch beiläufig natürlich
genau.
laufen.
Genau. Der zeichnet das ganze Gespräch auf.
Ja,
ne?
ja. Genau. Mhm. Dieses Gespräch ist eigentlich, wenn man so will, gar nicht so gehaltvoll, sondern es geht eigentlich nur darum, dass Frank sie versteht, obwohl sie nicht diese Sprache spricht. Mhm. Und es geht eigentlich darum, dass sie weiß, dass Frank eine Gabe hat. Ja, und sie sind sozusagen, wenn man es jetzt so ein bisschen so auf der Metaebene, die verstehen sich einfach. So verstehe ich diese Szene.
Ja, also genau, es gibt so ein paar, absolut, und es gibt so ein paar Aspekte, die ganz interessant sind. Also es geht nämlich einmal, dass der Frank versucht, sie so festzunageln mit, ja, wie bist du nur auf das Schiff bekommen? Ich habe jetzt schon 3 Versionen, ne, was du eben auch meinst. Genau. Und sie sagt dann vor allem so, ja, die sind alle wahr. Und Frank so, ja, die kann, hallo, es gibt eine Wahrheit. Ne? Es gibt irgendwie gut, böse, zack, zack, ne, ist irgendwie klar. Und dann sagt sie, und das finde ich interessant, dann sagt sie nämlich, ja, aber war das jetzt, ist das jetzt gut oder böse, dass du dich von deiner Familie entfernt hast, wegen der Millennium Group, ne? Ist jetzt das gut oder böse, dass du diesen Mann getötet hast? Und damit bezieht sie sich auf diesen Polaroid-Typ, der diese Fotos von Captain und Jordan gemacht hat. Da kommen dann auch so entsprechende Flashbacks, glaube ich, in dieser Szene oder später. Auf jeden Fall, das ist eigentlich eine interessante Sache, dass sie plötzlich Dinge über Frank auch weiß. Und du denkst dir auch so, und da war mein Interesse erstmal voll da, weil ich dann so dachte, okay, die weiß ja alles hier über den Frank, ne? Und weißt du, jetzt spricht sie Englisch, ist offenbar eh tot und ein Geist, und sie weiß auch noch irgendwie, sag mal, die hat ja so ein bisschen da ins... Also ganz tief in die Wunde gebohrt, nämlich ne, Frank, der sich immer fragt, Mensch, ist es es eigentlich wert, meine Familie zu verlassen, wegen der Millennium Group und auch dieses Schuldgefühle für diesen Killer, den er umgebracht hat, der dieser Polaroid-Typ, der zwar schon gefährlich war, natürlich, aber wo ja Frank auch komplett ausgerastet ist. Und das weiß die jetzt alles. Und das finde ich schon creepy in dem Moment. Also das fand ich schon stark an der Szene. Ne? Und was habe ich ja noch aufgeschrieben? Ja, nee, dann gibt es so diese ganzen, so, im Prinzip, ich kann dir alles geben, du musst nur sagen, was du willst und bla bla bla.
Genau.
Und, ne, so dieses Wohlstand macht Sex und so weiter. Und dann sagt irgendwie Frank, ja, hier ist das jetzt deine Version von hier Seduction, oder Verführung. Und sie so, ja, wirkt es jetzt auch überhaupt nicht, alles scheiße und so weiter. Und ja, und dann finde ich, wird es so ein bisschen wirr, aber das finde ich ist wieder so ein typischer Millennium-Dialog, wenn du den so aufschreibst. Ich habe mir den halb komplett mitgeschrieben eigentlich.
Echt?
Okay. Ja, weil ich Probleme hatte, den zusammenzufassen, weil er nämlich total wirr ist, aber der ist immer so, wie die das so bringen und wie die das erzählen. In dem Moment ist es immer irgendwie spannend, finde ich immer. Und wenn du dann drüber nachdenkst, was sie für ein Mist erzählen, dann denkst du immer, was ist das denn jetzt eigentlich? Ne? Deswegen fand ich den verwirrend.
Ja, eigentlich ist es ja inhaltslos, also nicht
komplett
ganz inhaltslos, aber es ist trotzdem irgendwo wir. Und jetzt hast du ja schon gesagt, wie heißt denn schnell, Vision von Frank, die kommen erst eine Szene später.
Ja.
Und zwar fährt ja Frank auf einer dunklen Straße wieder entlang, wie immer, mit seinem roten Jeep. Mhm. Und man merkt, Frank ist müde. Und er kreucht sich auch ins Gesicht. Und da ist mir auch aufgefallen, dass er eine blutige Finger hatte. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Versehen war, warum der jetzt auf einem blutige, also wirklich, das ist mir aufgefallen, dass wenn du die Szene dir anschaust und dann siehst du, wie so die Augen zugehen, dann siehst du wieder dieses Wasser, diese ja, Fontäne wieder nach oben spritzen und dann nickt er ganz kurz ein, so ein Sekundenschlaf, ja, was ganz unheimlich ist, das ist mir auch schon auf der Autobahn passiert,
also
ganz schrecklich sowas, oh ja, das ist also gar nicht schön. Und Frank reißt dann den Kopf nach oben und in dem Moment, wie er auf die Straße schaut, sieht er diese Frau auf der Straße mit so einem weißen Gewand stehen. So wie du schon sagst, so wie ein Geist.
So typisch Gespenst, ne? Ja, ja,
Klassiker. Ja, Gespenst, ja, genau, so ein Klassiker. Und er fährt die voll um. Die fliegt auf die Windschutzscheibe drauf und es passiert nichts. Die Windschutzscheibe geht nicht kaputt, nichts. Frank geht voll in die Eisen rein, hält an, hält kurz inne, geht aus dem Auto raus, läuft ums Auto rum, vorne um den Motorhaube und da liegt niemand. Dann rennt er weiter auf die Beifahrerseite, ist auch niemand. Schaut so in so einen Graben rein, ist auch niemand. Und dann hast du als Zuschauer das Gefühl, dass Frank jetzt langsam den Verstand verliert, denn er setzt sich dann auf den Fahrbahnrand und hält sich so das Gesicht. Und da weißt du, oh, okay, jetzt entweder ist sie ein Geist, ist Frank wirklich jetzt am Abdrehen oder was läuft hier gerade? Und Frank setzt sich dann ins Auto wieder und setzt dann die Fahrt auch dann fort. Und wir haben dann mal wieder so ein Familie Black, Familien.
Ja,
und,
ja,
ja. Was auch ein bisschen sarkastisch eigentlich ist, sie essen jetzt Chinesisch zu Hause. Also, da haben die sich anscheinend nichts dabei gedacht oder sie haben sich alles dabei gedacht.
Ich glaube, die haben sich alles dabei gedacht. Ich hatte echt das Gefühl, dass es schon wieder so, dass ich schon wieder verarsche irgendwie. So,
ja.
Genau, weil sie dann Jordan beibringen, wie man mit Stäbchen isst und so weiter. Mhm. Und natürlich klappt das nicht. Und dann hat, glaube ich, sagt auch Catherine noch sowas wie, hier das große Meister der Stäbchen ist, wenn du eine Erbse essen kannst oder so. Und dann versucht sie das, aber der fällt dir natürlich dann irgendwie doch raus. Und ist irgendwie,
der fliegt doch noch im Frank, glaube ich, sogar ins Gesicht.
Ja, ja, genau. Und haben voll ihren Spaß. Ich finde das irgendwie lustig. Genau. Und dann kurz danach sitzt sie, also ich habe am Anfang nicht ganz verstanden, wo das ist. Das ist, glaube ich, in der Küche im Weißen Haus, im Gelben Haus, ne?
Ja, im Gelben Haus.
Mhm. Genau. Und kurz danach sind wir im Wohnzimmer vom Gelben Haus, wo sie dann so einen Kaffee trinken, so Frank und Catherine. Und dann sagen, ja, schön, dass du zu Hause bist und so weiter. Und da kommt jetzt, glaube ich, die erste Version nochmal mit diesem, irgendwas mit dem Polaroid-Killer. Kann das sein, dass da irgendwelche, oder Polaroids ganz kurz kommen, wo Frank plötzlich
ganz kurz
nicht bei der Sache ist irgendwie, ne?
Genau, du siehst ganz kurz, wie Frank unten im Keller ist oder bei diesem Polaroid-Killer. Man sieht die Polaroids und der schießt dann auch und dann macht er aber schon wieder auf, aber nicht auf der Couch, sondern wo er noch seinen Kaffee gerade eben noch
getrunken hat. Ja, genau, stimmt.
Sondern ich und schreckt auf und Catherine sagt dann, was ist los? Und er sagt, ich bin unten eben eingeschlafen. Und dann sagt Catherine, irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann sagt die Catherine, hallo, nee, alles gut. Also du bist hier eingeschlafen. Also Frank, man merkt, er hat dann gleich noch eine Vision. Also der hat jetzt eine zweite Version. Und das ist auch, wer sagt dann auch, glaube ich, noch sowas nach dem Motto, das ist schon seit meiner FBI-Zeit nicht mehr passiert. Und ja, es wird jetzt schon wieder so ein bisschen wirr, weil vergiss die Millennium-Gruppe nicht, sagt er zu seiner Frau. Und dann sagt Catherine, wen soll ich nicht vergessen? Und was meinst du denn genau? Und Frank läuft dann runter in den Keller, den wir ja kennen, an seinen Computer. Ja, und der Desktop ist schön aufgeräumt und sagt dann, mein Millennium-Symbol, der Ouroboros, fehlt. Und dann sagt der Catherine, wer bin ich denn eigentlich? Und sagt sie, du bist Frank Black. Also Frank verliert anscheinend gerade den Verstand. Du hast eine Tochter, die dir abgöttisch liebst. Ja, du hast ein kleines privates, kleine private Firma. Du hast tolle Kunden. Es läuft gut. Ja, wir leben in einem gelben Haus. Du hast Geld. Wir haben keine Schulden. Du bist glücklich. Also alles so dieses perfekte Leben eigentlich. Und Frank sagt dann, wirklich? Und dann sagt Catherine, ja, wirklich. Es ist alles gut. Und dann geht ein Piepser los und wir haben auf dem Piepser, ja, den Frank dann hervorruft, die 2000 draufstehen. Mhm. Ja, und ein kleiner Schnitt natürlich dann in diesem Moment. Und wir haben den Peter Watts, den wir ja schon länger nicht mehr gesehen haben, mal wieder im Bild. Und der läuft da gerade mit jemandem über eine Straße oder irgendwas oder irgendwo so im Hof. Und dann sagt Frank, hallo Peter, und der sagt, wer? Ich bin's doch. Ja, ich bin's doch, Frank Black, den du zur Millennium-Gruppe gebracht hast. Ach, die Millennium-Gruppe, macht dann Peter Watts noch so ein bisschen sarkastisch eigentlich, so nach dem Motto, ja, rede du nur mal, du alter Wirermann. Ja. Mhm. Und unser Treff, das war doch gestern. Also ich hatte zu tun und ich konnte nicht dazukommen, nur solche Sprüche kommen dann doch von Peter Watts. Und dann sagt Peter Watts, glaube ich, auch noch so irgend sowas, wir fahren jetzt ins Hauptquartier und ich muss dann, ich muss mich da eben sowieso mal wieder blicken lassen und so. Also die nehmen den Frank nicht ernst. Mhm. Man merkt direkt, da, irgendwas stimmt hier komplett nicht. Und dann sagt dann Frank noch sowas wie, du gehst auf meine Wahnvorstellungen ein. Das ist ein alter Trick. Und dann dreht sich der Peter Watts wieder um. Ja, weil ich glaube, es reicht ihm dann jetzt auch langsam dem Peter. Da sagt er nämlich sowas wie, hören Sie auf, Spielchen zu spielen und ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Also er weckt jetzt wirklich sehr deutlich, der Peter. Mhm. Und bleiben Sie mir vom Leib. Sie wissen nämlich nicht, was es hier eigentlich geht. Und dann läuft der Frank, ach, der Peter ganz cool weg und ja, ist mit diesem anderen Typen dann irgendwo verschwunden.
Genau. Das muss ich sagen, fand ich tatsächlich eine Szene, die fand ich lustig. Also ich glaube, das war ja auch absichtlich lustig, weil Peter Watts, ich glaube, in dieser, wir sind ja offensichtlich, also ich habe das direkt so gesehen, dass das so eine Paralleluniversum ist sozusagen. Ja, ne? Also nicht, genau. dass er durchdreht, sondern dass das irgendwie eine Parallelwelt ist gerade, in der sich befindet. Und ich fand es irgendwie lustig, wie, also ganz offensichtlich gab es da keine Millennium Group. Und ich fand es witzig, wie so Peter Watson mit diesem Group-Meeting und so weiter oder The Group, das war immer so Anspielung auf so, weißt du, so sowas wie die anonymen Alkoholiker oder sowas. Ja, wie genau. So, ne, ja. Und deswegen so, ah ja, mal gucken, ob wir auch, wir haben uns gestern nicht gesehen bei der Group oder sowas. Ja, wie, ne? Ja, ja. Und ich fand es echt schon lustig, wie die das so voll verarscht haben. Also da hatte ich schon meinen Spaß irgendwie. Vor allem ist ja, Peter Watts ist ja gar nicht so der Typ, der so einen Humor eigentlich, weißt du, der ist ja eigentlich viel zu ernst oder sowas. Ne? Also das fand ich jetzt auch nicht unfreiwillig komisch, sondern das fand ich definitiv also von witzig.
Das war gut gemacht, ja, das stimmt. Ja.
Genau, und dann geht es eigentlich dann so weiter, dass ich meine, dann habe ich es nicht so ganz verstanden. Also angeblich in dieser Parallelwelt ist ja der Frank, so ein gutgehender Privatdetektiv oder so. Mhm. Aber dann ist irgendwie, war wieder irgendwas mit Geld. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall hat er dann irgendwie seinen Lawyer da irgendwie, der ihm irgendwas erzählt, dass eine Mitarbeiterin da Geld abgezweigt hat. Ich fand das alles ein bisschen sehr wirr. Auf jeden Fall hat er auch gar nicht richtig zugehört, weil er dann nämlich so eine Vision hat, irgendwas von Teufel oder sowas. Und er dann Sorge hat und dass irgendwas mit Jordan nicht okay ist und rennt irgendwie in den Keller und dann hat er da so einen Teufel sitzen, der so ein Baby im Arm hat oder so. Der Teufel ist eigentlich so voll der Gummiteufel.
Also, ja, das ist voll schlecht, der war wirklich schlecht, ja.
Voll schlecht, ne? Aber ja, aber trotzdem, das Ganze, gut, aber es ist ja okay, es ist halt eine Vision in der Welt, in dieser Vision sind halt Teufel so. Und dann haben wir einen ganz harten Cut und dann sehen wir, dass Frank immer noch an dieser Straßen kauert, immer neben seinem roten Auto, da wo er nach diesem Geist gesucht hat, immer noch in diesen Straßengraben starrt und nicht ansprechbar ist, aber plötzlich ist irgendwie so rotes Licht und so blinkt und es ist ein Krankenwagen da und die holen, also offensichtlich sitzt er immer noch an der Straße und es passiert halt genau das, was diesen Seeleuten passiert ist. Also die offenbar, du raffst jetzt irgendwie, dass die offenbar gestorben sind, weil sie in einer Vision festhingen irgendwie. Und das ist, also wäre der Krankenwagen jetzt nicht gekommen, wäre Frank jetzt tot. Also so ungefähr ist das, das ist so das Ende. Und das fand ich schon irgendwie cool, dass sie dieses wieder da hockte. Außerdem ist dir aufgefallen, dass in diesem Straßenraum das auch so ein Kreuz war, so ein, als wäre da mal jemand überfahren worden. Ne? Das fand das cool irgendwie. Also das war es ja auch schon so ein Foreshadowing jetzt für, da ist was gefährlich. Es wäre, bald wäre da ein zweites Kreuz gewesen, der Krankenwagen nicht gekommen wäre.
Ja, der war ja total unterkühlt, ne? Er hat ja
völlig unter
Körpertemperatur 34 Grad gehabt, also
ja, aber es ist ja genau das, was der Pathologe gesagt hat, ne? Was den anderen passiert ist mit diesen Frostbeulen und so.
Genau.
Exakt das ist ihm jetzt auch passiert.
Exakt.
Ja, genau.
Ja. Ja, und jetzt ist Frank im Krankenhaus natürlich und der hat so die Finger alle einzeln.
Ja, das ist ein bisschen lächerlich.
Ja, das ist wirklich ein bisschen lächerlich. Er zieht dann auch diese Bandagen dann wieder ab. Ne? Frank muss ja natürlich gleich weitermachen. Natürlich. Dann kommt Catherine rein und sieht das natürlich gleich und sagt, ey, du warst jetzt gerade eben unterkühlt und jetzt willst du schon wieder heimgehen, was soll denn das? Und Frank natürlich wie immer zieht sich die ganzen Dinge ab und er sagt dann, ey, ich will hier raus. Also er muss ja raus, also er will ja raus, weil Frank brennt ja sozusagen wieder sprichwörtlich unter den Fingernägeln.
Absolut.
Ja. Und er sagt dann auch nochmal, Catherine, wer bin ich? Und dann sagt sie schon wieder, du bist Frank Black, deine Frau, deine Tochter, wir lieben dich sehr, bla bla bla. Ja, du gehörst zur Millennium-Gruppe. Und wie sie das sagt, du gehörst zur Millennium-Gruppe, siehst du so richtig wie immer ein Stein vom Herzen.
Ja, also, genau. Ist sehr gut. Ich bin nicht verrückt.
Ja, so, oh, ja, Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank, die gute alte Millennium-Gruppe, ja, ja. Und dann kommt auch, glaube ich, schon der Ärztin rein, wo sagt Mr. Black, wo wollen Sie denn hin? Und Frank lässt sich natürlich wieder nicht beirren und rennt davon. Ja, und dann haben wir wieder einen harten Cut und wir gehen direkt in dieses ja, wahrscheinlich Auffanglager wieder zurück. Mhm. Denn wir sehen so einen Zaun, wo geöffnet wird und die Dame, also die junge Frau, die unsere Sirene, die läuft da in dieses Lager rein und einer der Insassen erkennt diese Frau sofort und rennt los, wie von der Tarantel gestochen, und rennt zu Captain Picard. Und sagt da, die ist da, ja, und sie wird uns wahrscheinlich entkommen, und ja, die wissen sofort Bescheid und rotten sich dann wirklich zusammen und fangen dann an, da durch dieses Lager zu rennen. Und Lara Means kommt in der Zeit, sie machen jetzt wieder Sprünge, kommt in die nächste Szene, kommt an Frank Black vorbeigefahren, der mitten auf der Straße läuft, und sie sagt, ey, ich bin's, Frank, Lara Mean. Und Frank, ist alles in Ordnung mit dir? Und ja, Catherine hat Peter angerufen, sie macht sich Sorgen, ja. Sie sind einfach aus der Klinik rausgegangen in diesem Zustand. Und Frank, da fängt dann auch wieder an, wir zu reden. Er sagt nämlich, Tamara Lee hatte recht, sagt er und läuft dann einfach weiter. Dann, man merkt halt einfach, ihm geht es doch noch nicht so gut, wie man es gedacht hatte. Und die Lara Mean hat gleich irgendwelche Rückschlüsse gezogen, denn sie sagt, ja, das ist doch die Frau, die den Männer um den Finger gewickelt hat und getötet hat. Ne? Mhm. Und Frank sagt, ja, ich muss mit ihr reden, die ist ja in diesem Auffanglager. Und die sagt dann auch nochmal, die Lara Mean, ja, die Männer sind alle an Unterkühlung gestorben. Das ist alles dasselbe Muster eigentlich. Und Frank sagt, fahren Sie mich dorthin. Und dann sagt sie, nein, sie gehen zurück in die Klinik. Und dann sagt er, nee, sie... Er will jetzt da in dieses Auffanglager. Dann sagt sie wiederum, ja, können Sie fahren? Ja, er kann fahren. Und Frank setzt sich natürlich in das Steuer.
Ja, natürlich. Das ist schon ein
bisschen grob fahrlässig, ne? Wenn jemand so eigentlich so desisoliert, also wie sagt man, so halt neben der Spur läuft und der dann hinter das Steuer geht.
Naja. Ja, ich frage mich sowieso, warum ist er eigentlich zu Fuß unterwegs? Also,
weißt du, das war auch sowas.
Weil es gut aussieht, ne? Und es einfach auch cool ist, wie dann Lara Means mit ihrem Auto hin nebenher fährt und so, weißt du, so, ja, steigen sie ein und so, ich bringe sie zurück oder so. Das hätte sie alles nicht bringen können mit zwei Autos. Und so. Ich glaube, das war der einzige Grund. Aber gut, kann man schon so verorten, weil ja Franks ein bisschen crazy ist gerade. Ne? Was übrigens auch nochmal lustig ist, bei diesen Chinesen, dieser eine Typ, ne, der dahin gerannt ist und sagt, hey, sie ist wieder da und so, und wo sich dann zusammengerottet haben. Übrigens auch so an so Feuertonnen, weißt du, mit Flachbahn und so, auch alle, genau. So alle Klischees, die aber gut aussehen. Das muss, also ich glaube, die machen ja Klischees auch absichtlich, weil es einfach, wenn es cool aussieht, dann immer, ne? Aber das Lustige ist, dieser Typ, das war dieser Dünnere, und der heißt übrigens Lofat, also Low Fat. Okay. Das ist wieder so ein geiler, deswegen glaube ich wirklich, dass diese Folge wirklich Verarsche ist, ne? Luffert und es ist genau wie der Fuck the Law, ne? Und ich glaube, das ist wirklich, ich hab echt das Gefühl, dass die beiden Autoren da saßen und so gesagt haben, komm, ey, lass uns noch Pizza bestellen und diese Folge schnell schreiben und lass uns unseren Spaß haben. Wie auch immer, wir sind jetzt wieder im Camp, um jetzt anzuschließen. Da gibt es jetzt so einen Jungen, das ist jetzt in dieser Barackensiedlung, weißt du, mit diesen Hochbetten und so, ne? Und jetzt hat so einen Jungen, der sieht, dass diese Frau kommt da rein und dann seine Mutter zieht ihn so weg, ja. So, hey, die ist böse und so, ne? Und mittlerweile ist es halt so, dass der Captain, dann der eine und der Lofat sitzen da und bauen jetzt so Waffen. Also die bauen so Speere, wo sie einfach so Stöcke nehmen, wo sie so Steine so dran binden und so. Und der Captain jetzt auch nochmal sagt, hier, ich muss jetzt mich meiner Verantwortung stellen und so weiter. Die müssen wir jetzt killen, weil das habe ich auf dem Boot nicht geschafft, aber jetzt muss es passieren. Und die müssen also diese Frau aufhalten. Und jetzt haben sie aber die Sorge, weil es ist ja die Sirene, ne, dass sie auf den Gesang reinfallen. Ist uns nie so ganz richtig schlüssig mit dem Gesang. Das kommt immer so ein bisschen vor, aber dann auch wieder nicht. Ja. Also, ne, ist irgendwie so ein bisschen, ist ja auch nicht, dass Frank mal auf den Gesang reingefallen ist oder so. Also irgendwie ist das auch so eine Idee, die aber nicht so richtig konsequent umgesetzt wird. Aber dann haben sie die super Lösung, nämlich, klar, 90er Walkman. Und zwar ein Walkman mit Peking-Opera. Und dann, also mit dieser Peking-Oper. Das ist ja diese laute Musik, die so für uns, finde ich, westlich sehr, ja, so ein bisschen chaotisch sich anhört irgendwie. Diese Peking-Oper, und das ist ja das, was man ja so im China-Restaurant immer leise im Hintergrund hört. Und die haben jetzt aber diesen Walkman, die sich alle aufziehen, wo man so Peking-Oper drauf ist, damit man nicht den Gesang der Sirene hört. Was ich auch irgendwie lustig finde. Mittlerweile sind wir auf der Straße. Frank fährt da jetzt, ne? Und erklärt jetzt eigentlich nochmal der Lara, warum er das eigentlich macht, warum das jetzt so super wichtig ist. Weil die sagt auch so, hey, du spinnst doch total. Und er sagt mir so, ja, ich habe jetzt hier wirklich zwei Wege im Leben aufgezeichnet bekommen. Also, ne, diese eine Vision mit der Family und die andere Vision mit der Millennium-Gruppe. Und welche Rolle spielt die Millennium-Gruppe? Und diese Tamara Lee, die hat die Antworten. Ich muss mit der reden, ist super, super, super wichtig. Und mittlerweile, wie du schon sagtest, es wird alles so ineinander gecuttet. Jetzt schnappen sie sich die Frau. Dann haben sie auch so ein bisschen Skrupel. Der eine hat so irgendwie Skrupel, dass er sagt, ich kann hier nicht so erschlagen kommen. Oder dass die uns sieht. Dann schmeißen sie so eine Decke über die drüber.
Ja, also, genau.
Und ne, und dann wird auf die eingeschlagen, so mit Steinen und so. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie, genau, wird erstochen, richtig, ne? Und ist schon richtig brutal. Aber
schon brutal, ja.
Ja, aber sie merken dann, als sie die Decke wegziehen, dass sie das nicht ist, weil die war auf einem anderen Bett und geht einfach raus. Also sie hat doch schon wieder so antizipiert oder so, was ich auch irgendwie bitter fand. Ja, und Frank und Lara, die kommen, Lara, ist alles zu kompliziert, die kommen jetzt an diesem Flüchtlingsheim an und da ist das Tor geschlossen. Und Lara will irgendwie jemanden holen, der ihnen aufschließt, aber dann sieht Frank eben, dass die da diese Tamara Lee verfolgen, also der Captain und die anderen, und sagt sich einfach, was man halt so macht in so einem Film, so hier Gas geben und einmal durchs Tor fahren.
Genau, so wie es halt ist, so eine richtige Action-Szene, ne? So volle Kanne reinfahren. Und die anderen drei, also der Captain und die zwei, sag mal, seine Helfer, die passen die dann auch wirklich ab und werfen ihr dann auch, wie du schon gesagt hast, bei der anderen Dame, so ein Tuch über und fangen dann auch an, sie anzugreifen. Und sie liegt ja dann auf dem Boden. Aber natürlich kommt Frank im richtigen Augenblick angerannt. Und gerade wo der andere, sage ich mal, jetzt die Waffe, oder so eine Art Messer, so ein selbstgebasteltes, nach oben hält, ja, dann überwältigt Frank natürlich den Angreifer, ist ja logisch, und rettet die junge Frau.
Klar, er braucht ja noch Antworten.
Sozusagen wieder. Genau, also ja klar, und wir als Zuschauer ja auch.
Natürlich.
Ja, denn dann kommt nämlich gleich das FBI, beziehungsweise Bundespolizei, wie sie es, glaube ich, in der Folge nennen, angerast. Und Frank spricht sie dann auch an und ja, er spricht natürlich in Englisch, für uns natürlich in Deutsch, und sie spricht aber irgendeinen chinesischen Dialekt. Und sie verstehen sich wieder gegenseitig nicht. Ne?
Ja, dann sagt doch der eine Bundespolizist, also, hey, das brauchen sie jetzt gar nicht zu probieren, die kann sie nicht verstehen. Ne? Und Frank dann so, doch, alles, der versteht alles und so weiter. Aber dann irgendwie ist er dann total verwirrt und sagt, nein, ich habe mich mit der Englisch gesprochen, ich habe das Gespräch sogar aufgezeichnet und hat dann Aufzeichnung, ne? Und spielt die dann ab, und natürlich ist da nichts Englisch, was sie jemals gesprochen hat, sondern die hat damals auch schon diese fremde Sprache gesprochen. Und irgendwann versteht er, nee, die spricht nicht Englisch, und dann ist ihm irgendwie klar, ich habe halt gehört, was ich hören wollte.
Genau.
Und sie hat halt keine Antworten. Ne? Und ich glaube, das war auch mal diese Spitzfindigkeit, dass ganz am Anfang in der Szene, wo sie Englisch spricht, sowas wie sie, sagt sie doch sowas, oder sagt Frank doch sowas, ja, sie sprechen doch meine Sprache, und dann sagt er, sie doch irgendwie sowas, nee, sie verstehen nur, was ich sage oder sowas. Ne? Und das ist genauso dieser Punkt, weil er hat ihn nie verstanden eigentlich. Ja, und dann ist eben, gibt er auf und sagt, ja, scheiße, sie hat keine Antworten, das habe ich mir, ich habe halt gehört, was ich hören wollte. Und Lara Means sagt dann, ja, und Frank, hast du denn jetzt Antworten?
Und ich glaube, damit endet dann auch die Folge. Ne? Das ist dann mit dieser.
Ja, ja, Frank schaut dann nochmal in Richtung dieser jungen Frau, die ja abgeführt wird. Mhm. Und sie schaut dann nochmal zurück und dann kommt dann der Abspann. Also die schauen sich nochmal gegenseitig sozusagen so ein bisschen fragend an. Ja, und dann, wie gesagt, dann ist die Folge zu Ende.
Ja, und ich glaube, dieses Ende ist das, was, wo sich die Geister scheiden, ne? Weil tatsächlich hat man bei IMDb geguckt, diese Folge ist nicht besonders, die hat nicht besonders hohe Wertungen bei IMDb. Mhm. Ich fand sie irgendwie gar nicht so schlecht, aber ich glaube, das hängt damit, also ich glaube, es steht und fällt damit, ob dir das Ende gefällt oder nicht. Also ich finde diese Idee eigentlich, du hast diese Folge mit der Sirene, die halt immer sozusagen die Wünsche der Leute irgendwie aufsaugt, das ist dann ihr Verderben und das passiert ja. Eben auch Frank und mehr ist es nicht. Aber es ist so, seine privaten Probleme sind so eingebaut, ne, mit dir, wie wichtig ist die Family, wie wichtig ist die Millennium-Gruppe und was soll ich tun und so weiter. Diese ganze Unsicherheit dieser Figur, die ist da so drin, finde ich irgendwie ganz cool.
Okay.
Aber wenn man natürlich jetzt sagt, okay, ich erwarte jetzt, dass mich diese Folge weiterbringt in der Serie, ne, dass es wirklich Antworten gibt, und das mehr ist als so eine in sich abgeschlossene Geistergeschichte. Wenn ich das jetzt erwarte, dann werde ich natürlich total enttäuscht von der Geschichte. Und ich glaube, dann gehst du da raus und bist total unbefriedigt. Und ich glaube, das ist wirklich so, wie du drauf bist, ob dir diese Folge gefällt oder nicht. Ich fand das in sich, fand ich, ist diese Geistergeschichte komplett aufgelöst worden und fand es auch irgendwie originell, weil das ist nicht einfach nur diese Sirenengeschichte, sondern die ist halt in dieses asiatische Setting und irgendwie du brauchst ja eine ganze Weile, bis du raffst, dass die alle erfroren sind und woran das liegt. Und das wird ja alles komplett aufgelöst. Das fand ich eigentlich cool. Aber wenn du, und ich glaube, so bist du daran gegangen. Und ich glaube, so sind ganz viele aus der IMDb daran gegangen, dass die sagen, ja, aber eigentlich habe ich jetzt erwartet, dass es Antworten gibt über die Millennium-Gruppe. Und als Ende dann zu kriegen mit, ja, sie hat keine Antworten. Und dann ist die Folge vorbei. Ja. Dass es halt so ein Downer ist. Ne? Und ich kann es auch total verstehen, dass man dann sagt, hä? Nee, echt, ja, da habe ich es mir jetzt angeguckt, weißt du, also, wie gesagt, ich fand es okay.
Ja. Also ich hatte ja die Folge auch wieder Jahre zurück wieder in Erinnerung gehabt, bevor ich sie mir jetzt wieder angeschaut habe.
Ja.
Und da war mir schon im Hinterkopf und dann geht man wahrscheinlich auch schon so auch an dieses Szenen wieder ran für den Podcast. Ich hatte schon in Erinnerung langweilige Folge.
Ja.
Das war bei mir im Hinterkopf noch drin. Und dann hat sich das auch wirklich dann so fortgesetzt. Ich musste immer wieder zurückspringen in der Folge, weil ich manchmal einfach mit den Gedanken abgeschweift bin.
Ja.
Und immer wieder, obwohl ich ja damit auch wie du auch Notizen mache zu der Folge. Und ich hatte einfach, ja, was ich mir aus dieser Folge rausgezogen habe. Ich möchte da nicht mal nur negativ sagen, Gottes Willen. Also ich habe auch Positives rausgezogen. Für mich ist zum Beispiel positiv, was ich gar nicht mal so schlecht finde, dass man auch mal nicht westliche oder christliche Symboliken zum Beispiel sieht. Also so Dinge wie Sirenen zum Beispiel. Wann wird man mit Sirenen konfrontiert? Außer wenn man sich vielleicht damit beschäftigt, in der griechischen Mythologie. Aber so verbindest du das ja nicht mit was Asiatischem.
Nee, null.
Ja, null, ne? Und also diese nicht-westlichen Mythen, das finde ich schon faszinierend. Also das ist auch mal was ja eigentlich einem abholen könnte. Es hat mich jetzt in dieser Folge jetzt nicht ganz abgeholt, obwohl, was mich aber abgeholt hat, so ein bisschen Frank hat sich trotzdem in dieser Folge ein klein wenig weiterentwickelt. Und zwar, er hat eigentlich in meinen Augen irgendwo immer noch so eine verborgene Sehnsucht. Und zwar der Wunsch nach der Normalität. Weil Frank ja eigentlich, wenn du es so willst, trotzdem kein normales Familienleben führt. Nee. Ja, es ist ja so, es ist ja immer noch nicht alles gekittet bei Catherine und Frank. Die beiden sind zwar schon wieder sich näher gekommen, aber es ist ja immer noch nicht ganz bei den beiden so richtig wieder eine normale Familienbeziehung drin. Mhm. Und ja, auch diese alternative Realität, die wir ja da gesehen haben, fand ich auch nicht schlecht. Also das ist auch mal was, so eine Parallel-Ding, ja, was ein bisschen angespielt wurde natürlich der Folge, nur es war jetzt nicht so toll ausgebaut. Aber man hat auch wieder gesehen, Jordan hat wieder dieses Übersinnliche. Und man geht ja auch wieder, wie gesagt, in diesen richtigen oder einen wichtigen Schritt eigentlich in dieser Familienbeziehung wieder rein. Also Jordans Gabe wird dargestellt wieder. Ne? Das ist ja alles so, wo ich dann das Positive rausziehen kann. Aber ich sage da ganz ehrlich, für mich ist es so eine ja, mittelmäßige, ich nenne es jetzt mal noch ganz nett, solide Folge gewesen. Und ja, ich gibt der Folge gerne, wenn ich eine Schulnote geben müsste, eine 3. Aber sie hat mich, was den Serienkosmos angeht, hat sie mich überhaupt nicht abgeholt, wirklich nicht.
Ich kann das voll nachvollziehen, aber wir haben ja letztes Mal die Doppelfolge da gehabt mit den wir Aus und Roosters oder so. Und ja. Da finde ich halt, das ist ja so eine Folge, die hat ja sehr viel gebracht für die Millennium Group und so weiter. Mhm. Mhm. Aber da ist ja auch, haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, total wirrer Unsinn teilweise drin.
Ja, wo oh, du auch so ja, denkst. Ja, natürlich.
Genau. Und ich finde halt, der wirre Unsinn, der jetzt in dieser Folge ja ist, also in diesem Krankenhaus, weißt du, wo dann zum Beispiel der Frank mit der da redet und so, der ist halt in sich irgendwie unterm, also am Ende ist es ja durchaus logisch. Also, weil das ist einfach Franks, das ist dieser Wahnsinn, diese Vision sozusagen, der einfach von diesem Geist, nenne ich jetzt mal, ihm ausgeht, ne? Dass man da seine Wünsche irgendwie verarbeitet in so einer ganz seltsamen Art und Weise. Ich fand das in diesem Kontext weitaus logischer oder hab's besser abgekauft als in dieser Owls and Rooster Folge, wo ich so denke, ey, was machen diese erwachsenen Menschen da? Weil hier habe ich halt später noch die Auflösung, okay, das ist halt ein Geist, du bist im Banne von diesem Geist und bist da so verbohrt in deinen eigenen Wünschen und so. Das macht für mich irgendwie noch Sinn, als wird irgendwie aufgelöst. Also deswegen mochte ich das. Aber es ist halt in gewisser Weise, und das ist in gewisser Weise ist eine Mogelpackung, es ist halt eine in sich abgeschlossene eigene Geschichte, die so tut, als würde sie riesengroße Fragen beantworten und dann einfach sagt, nee, es gibt keine Antworten.
Ja, und, ja, ja.
Ne? Und das kann ich voll verstehen, wie jeder sagt, also wie es Leute gibt, ganz viele offensichtlich, die gibt, sagen, nee, sorry, da komme ich mir jetzt verarscht vor. Und da kann ich auch nachvollziehen, dass es unbefriedigend ist, ja.
Ja, aber was ja auch nicht schlimm ist, also man kann es da nicht immer nur jetzt da eine klasse Folge nach der anderen rausbringen. Das ist auch logisch. Das werden wir auch irgendwann sehen, wenn wir in die dritte Staffel kommen.
Ja.
Da sieht das noch ganz anders aus. Dann ist das ja fast schon wie so eine Sinuskurve. Da ist eine gute Folge und dann kommen mal 10 schlechte nach dem Motto, also ich übertreibe jetzt.
Ja, ja.
Also es ist wirklich also auf- und absteigend halt. Das werden wir aber, wie gesagt, das arbeiten wir noch raus, wenn wir in der dritten Staffel sind.
Ja.
Ja, ja. Ach.
Ja, ansonsten geht es auch unsere Zeit um.
Ja, genau.
Ich komme jetzt, ich komme vor wie so im Radio, weißt du, sonst immer so Quatsch, Quatsch, Quatsch und so. Und ja, jetzt ist so ein bisschen, der sagt mir, verbleibende Zeit, 2 Minuten 43.
Auf 2 Minuten noch was.
Upgrade auf Pro. Also, und,
Ich finde eigentlich nicht.
Diesmal jedenfalls nicht. Am nächsten Mal müssen wir eine andere Lösung finden.
Definitiv, machen wir auch.
Diesmal schustern wir halt das zusammen. Das passt auch. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Also wir hatten es definitiv. Das war jetzt ziemlich herausfordernd für uns diesmal technisch. Aber es hat ja alles funktioniert. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge.
Ja, die nächste Folge, das kann man noch antiefern, so viel Zeit haben wir noch.
Absolut.
Das ist Gottes Kind, Originaltitel in Arcadia Ego. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Da kommt, sagt mir wieder mal gar nichts. Noch nicht mal das Vorschaubild, was ich da jetzt bei Spookyverse sehe. Liebe Grüße gehen raus an Spookyverse. Ich habe da wirklich keine Ahnung, was das für eine Folge ist.
Ich bin sehr gespannt.
Da hält Frank nämlich ein Kind in den Armen.
Okay. Ja, wir werden
sehr, sehr seltsam.
Wir werden es in 4 Wochen erfahren und hoffen, dass es auch 4 Wochen ist und dass nicht einer von uns nochmal die Grippe kriegt. Und wer Bock hat.
Nee, hoffentlich nicht.
Nee, definitiv nicht. Und wer Bock hat, also ich bin auf der MagicCon, wie gesagt, jetzt Ende September. Also gerne vorbeikommen, Hallo sagen. Freut mich immer sehr. Und ansonsten sprechen wir uns auf diesem Kanal, würde ich sagen.
Spätestens am 15.10. Ja.
Genau.
Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis bald wieder, Lennox. Hat Spaß gemacht.
Ja, absolut. Bis bald. Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao.
Where is the Light? Der Millennium Podcast ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit 20th Century Fox, 1013 Productions und deren angeschlossenen Firmen. Wenn ihr uns eine Bewertung dalassen wollt, schaut in die Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt und schreibt uns, liked uns, teilt uns und bewertet uns auf euren Lieblingspodcatcher.